Herzlich willkommen, liebe Hörerin und herzlich willkommen, lieber Hörer. Über euch beide freue ich mich heute ganz besonders, denn dieser Podcast wäre nichts.
Zwei Hörer oder was?
Ja, dieser Podcast wäre nichts, wenn du und du nicht zuhören würdet. Aber dieser Podcast wäre noch viel weniger, wenn ich hier alleine nur quatschen würde. Deswegen freue ich mich natürlich wie immer über die beste Co-Moderatorin und Mitfilmeguckerin seit der Geschichte von WIMAF, glaube ich.
Ich glaube, ungefähr so kann man das sagen. Ja.
Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
Schön, dass du auch heute wieder den Weg in dein eigenes Studio gefunden hast,
du,
Maria.
Einer muss den Job hier machen.
Na, hast vollkommen recht. Und wir sind wahnsinnig aufgeregt, denn wir haben einen ganz tollen Gast heute. Wir haben natürlich immer nur tolle Gäste, aber heute ist es auch.
Naja,
wieder,
die anderen waren nicht so gut.
Nee, die anderen waren bei weitem. Doch, natürlich. Also, wir können jetzt mit allen Gästen verprellen, die wir jemals hatten.
Ich glaube, die können Ironie.
Naja, Ironie, wie ich also gerne sage. Wir haben einen ganz tollen Gast, der ist ein Schauspielgott. Toll, dass du da bist. Herzlich willkommen, Lars Eidinger.
Ja, danke, dass ihr mich eingeladen habt.
Ja, wir freuen uns sehr, dass du heute am Start bist. Das noch vorweg. Du bist ja gerade in einem Film zu sehen oder jetzt kommt ein Film mit dir ins Kino, den ich heute Morgen sehen durfte, während Maria hier aufgeräumt hat.
Ja. Da ist die Rollenverteilung einfach
die,
super klar bei
die
uns.
Die gerechte
heißt,
Rollenverteilung. Ja, ja. Und zwar 25 km/h. Zusammen, also Hauptrollen du und Bjarne Mädel. Und ihr seid die Brüder Christian und Georg, die sich auf der Beerdigung ihres Vaters nach 30 Jahren oder so wiedersehen und nach einer durchzechten Nacht oder in einer durchzechenden Nacht beschließen, einen kleinen Deutschland-Roadtrip auf dem Mofa zu machen.
Genau.
Auf die guten alten Tage.
Ja.
Ich fand den wahnsinnig lustig, den Film. Ich fand den auch sehr schön. Ich habe natürlich auch einen extremen Softspot für Brüdergeschichten, weil ich habe auch ich habe drei ältere Geschwister und deswegen mag ich die Dynamik zwischen Brüdern immer. Aber das ist euch auch so gut gelungen, finde ich. Ich finde das so krass, wie ihr beide das gespielt habt, weil es gibt dann manchmal auch so Situationen, wenn ihr so Schnaps trinkt oder so, dass beide dann immer irgendwie so ein so ein Geräusch machen und sich in den Arm hauen oder so. Oder auch manchmal so ganz kleine, vertraute Bewegungen. Deswegen die Frage, und da kann ich an eine Folge von uns anknüpfen.
Wobei diese Stelle, die habe ich gar nicht verstanden beim Lesen. Und die hat mir dann der Oliver Ziegenbalg, der Autor, erklärt. Das ist nämlich tatsächlich eine Referenz aus einem Film. Und zwar aus, wie heißt der Film, wo Clint Eastwood Motorrad fährt?
Easy Rider.
Easy Rider, genau. Und da trinkt er immer so. Ja. Jack Nicholson macht dann immer so. Ja. Der trinkt dann und dann sagt er, ich wusste lange nicht, wie ich jetzt neck, neck, neck spielen soll. Aber das ist wirklich ein sehr lustiger Moment in dem Easy Rider Film.
Ja. Ich kann auch übrigens gleich dazu sagen, ich habe es zwar nicht geschafft, den Film zu gucken, aber Nils kam nach Hause und hat mir direkt zwei Szenen vorgespielt, die er so total genial fand.
Ja. Also, welche waren das? Es gibt ja wahnsinnig viele Cameos und natürlich hat mir unsere Gastauftritte und so. Und was mir natürlich wahnsinnig gut gefallen hat, ist der Tischtenniskampf gegen Hantel. Wotan Wilke Möhring in, glaube ich, einer seiner allerbesten Rollen.
Nils bat mich vorhin auch, dass ich ihn jetzt so nenne.
Ja. Es war auch echt lustig, weil wir, Bjarne und ich, wir haben wahnsinnig viel trainiert für diese Tischtennisszene, weil es sollte halt so aussehen, als wenn wir früher mal richtig leistungsmäßig gespielt haben.
Ja.
Und ich meine, jeder kann so ein bisschen freizeitmäßig spielen und ich glaube, Bjarne und ich, wir halten uns auch für ganz gute Tischtennisspieler, aber Wotan hat gesagt, er muss nicht trainieren, weil an der Platte ist er Gott.
Also Method Acting.
Ja. Und ich fand diese ganze Szene natürlich auch, wie die dann noch weitergeht, wie das dann auch noch so eskaliert mit ihm, mit dieser Verfolgungsjagd, das hat mir wahnsinnig gut gefallen. Ich fand das auch eine sehr, sehr lustige Figur. Und ich habe mich tatsächlich gefragt, ob Bjarne und du, ob ihr mal irgendwie einfach, weil das hatten wir nämlich zuletzt bei Im Körper des Feindes mit Nicolas Cage und John Travolta, dass die vor dem Film irgendwie drei Wochen zusammen gewohnt haben, damit sie den anderen dann auch gut verkörpern können.
Nee, damit
können.
Sie den anderen studieren können. Ja, studieren. Und ich dachte so, ich würde sehr viel Geld bezahlen, um da mitgewohnt zu haben und die beiden zu beobachten, wie sie sich studieren. Die beiden total irren Typen.
Und ihr wart so wahnsinnig vertraut in diesem ganzen Film. Deswegen habe ich mich gefragt, ob ihr vielleicht so ein bisschen mehr dann zusammen abgehangen habt und so.
Nee, tatsächlich nicht. Ich meine, da gibt es ja unterschiedlichste Methoden. Ne? Ja. Also Danny DeLewis, der dann, ich meine, es würde bei einem Brüderpaar nicht gehen, aber der sagt, ich möchte die Frau auch, wenn ich die im Film treffe, zum ersten Mal sehen.
Ja.
Ja. ich finde es manchmal auch relativ fahrlässig von Seiten der Produktion. Oft hat es auch mit den Terminen der Schauspieler zu tun, dass die dann einfach keine Zeit haben, vorher zu proben. Ja. Aber dass man so darauf vertraut, dass es schon funktionieren wird. Und ja, das kann man dann schon auch oft den Castern zugute halten. Ja, die sagen, ich stelle mir die beiden vor und es könnte funktionieren, Bjarne Mädel und Lars Eidinger als Brüder. Und bei uns war das so, das war dann eher so ein bisschen Liebe auf den ersten Blick, ja, dass wir uns sowieso schon mochten vorher, so aus der Ferne, und er mochte mich und ich mochte ihn, und dann fühlte man sich so bestätigt in dem, was man von dem anderen erwartet hat, ja, also manchmal ist ja so, man lernt die Leute dann kennen und merkt dann, das ist eigentlich ein Arsch, oder das war bei uns nicht so. Ja. Und ich glaube, was uns auch geholfen hat, ist, dass wir uns sehr ähnlich in der Hinsicht sind, dass wir beide sehr ehrgeizig sind und auch Spaß an so einer Form von Konkurrenz haben, aber das spielerisch nehmen, ja, und eher als Herausforderung, tatsächlich wie Brüder, so, wo der eine immer ein bisschen besser sein will als der andere. Und dass man sich aber auch freut über den anderen, wenn dem was gelingt, ja. Und mich, ist jetzt vielleicht ein bisschen blöd, wenn ich die Geschichte erzähle, aber sie fällt mir gerade ein. Björn und ich, wir haben auch jetzt schon das ein oder andere Interview zusammengegeben, und Björn meinte immer, es gab so einen Moment, als wir zusammensaßen bei einer Feier, es werden ja auch teilweise so während den Dreharbeiten schon so erste Muster gezeigt oder so Ausschnitte. Ja. Und da war er gerade zu sehen und er hat rübergeguckt zu mir und ich habe mich über ihn amüsiert. So, ich meine, es klingt jetzt so einfach, aber er meinte, das hat ihn einfach total gefreut. Ja, dass er sieht, das ist keine Missgunst, sondern man gönnt sich das gegenseitig. Ja, und ich meine, so vordergründige Ähnlichkeit, finde ich, gibt es jetzt nicht, aber irgendwie finde ich, dass man da bei Filmen auch oft nach einer Ähnlichkeit sucht, die es in der Realität auch nicht gibt. Also ich sehe meinen Bruder auch nicht besonders ähnlich. Ja. Und ich kenne auch wirklich Leute, da hat man das Gefühl, das können nicht die gleichen Eltern sein. Ja, bei Bjarne und ich meine, ich bin deutlich größer als Bjarne. Ja. Bjarne hat dann vorher noch versucht, ein bisschen abzunehmen, weil er meinte, ich möchte nicht der dicke Bruder von Lars Eidinger sein. So,
Film ist ja auch immer viel Behauptung.
Genau.
Darum geht es ja eigentlich. Wenn man das plausibel behauptet und einfach sagt, ihr seid Brüder, dann hat man ja als Zuschauer eigentlich in der Regel, wenn man sich darauf einlässt, auch kein Problem, das einfach zu kaufen.
Ja. So. Und darüber war ich auch ganz froh,
dass
das so gut funktioniert.
Ja, das macht der Film wirklich ganz toll.
Ja.
Meine andere Lieblingsszene war übrigens auf dem Marktplatz im Badischen, auf dem Weinfest, als ihr steppt.
Ja,
echt? Geil ist, weil, okay, ich seit Jahren, ich wollte immer steppen lernen, weil ich dann mit einer Punkrock-Band ein Steppsolo machen wollte. Weil ich mir gedacht habe, man muss steppen in den Punkrock bringen, weil steppen ist eigentlich der einzige Tanz, der auch ein Geräusch macht. Und wie cool ist das eigentlich, dass man Rhythmus tanzen kann? Deswegen fand ich steppen immer so toll und deswegen habe ich mich so gefreut, dass ihr da.
Na, du hast ja bald Geburtstag.
Ich war sogar mal im Steppunterricht.
Ich schenke dir eine Steppdecke, aber uns hat die Vorstellung zu steppen komplett abgeturnt. Also auf Tischtennis haben wir uns gefreut, beim Steppen dachten wir, oh nee. Und weil wir hatten da, ehrlich gesagt, einen total süßen Coach in Berlin-Steglitz, aber der ist uns auch so tendenziell auf die Nerven gegangen, weil der natürlich, kennt ihr diese Überenergie, wenn die dann so grinsende Tänzer, die dann so immer gute Laune behaupten, und so sind Bjarne und ich halt überhaupt nicht drauf.
Immer so in den Raum rein.
Ja, ja.
Und
so. Nein, du musst es einfach verkaufen. Auf jeden Fall. Ja. Und trotzdem haben die uns das super beigebracht. Und dann war es auch so, Bjarne meinte, er hätte noch nie irgendwie gesteppt in seinem Leben, kam dann aber zur ersten Probe mit seinen eigenen Steppschuhen an, die auch relativ benutzt aussahen. Und da war es fast umgekehrt wie beim Tischtennis so, dass wir dem überhaupt nicht vertraut haben. Aber als wir zum ersten Mal, hat jemand dann mit dem Handy so eine Stunde mitgefilmt und haben wir drauf geguckt und hatten, wow, das sieht ja doch toll aus. So, das hat sich ja gelohnt, der Aufwand, weil die Synchronität ist was, es hat einen irren Effekt, so, wenn da zwei Jungs zusammenstehen und gleichzeitig was machen. Der Drehtag an sich war nur total tragisch, so vor dem Hintergrund, dass wir so viel trainiert haben. Und dann war dieser ganze Marktplatz angemietet. Und es war eine Nacht mit vielen Statisten, die am Set waren. Und es hat halt die ganze Nacht geregnet. Ja. Und man konnte eigentlich gar nicht drehen. Ja. Und ich weiß noch, wie der Regisseur Markus Goller auch irgendwann echt einen Schrei losgelassen hat, als er gesehen hat, wie die Bühne, auf der wir gesteppt sind, beim ersten Take aussah und beim letzten, weil das konnte man einfach nicht zusammenschneiden. Ja. Erst war sie noch einigermaßen trocken, am Ende war sie einfach spiegelblank und dunkel. Ja. Und das sind ja alles so Kriterien, mit denen man sich so bei so einem Dreh auseinandersetzen muss. Und wir hatten dann Mini-Zeitfenster, wo mal ganz kurz kein Regen im Bild war. Und dann mussten wir da abliefern. Und das war natürlich frustrierend, nachdem man so lange, so akribisch sich vorbereitet hat. Und dann hatten wir auch die ganze Zeit Angst, also ich besonders, mich zu verletzen. Ja, weil ich machte da so einen Sprung. Ich weiß nicht, da bin ich auch ganz stolz drauf, dass ich das kann. Kannst du dich erinnern? Also
mit dem Bein durch
die Arm. Ja, genau, das habe ich halt, da habe ich früher so in der Disco, als Teenie trainiert. Und das konnte ich jetzt irgendwie nochmal auspacken. Ja. Und dann hieß es immer, du, den Sprung haben wir noch nicht ordentlich gefilmt. Und da habe ich immer Angst gehabt, dass ich mir weh tue.
Ja, das glaube ich. Das war ja sogar auf Pflasterstein, ne? Also ist ja dann auch, da landet man doch dann auch so.
Ja, und das fand ich irgendwie, das war ein Einfall von mir, weil das habe ich irgendwo mal in einem Film gesehen. Und das finde ich total schön, dass es da vorkommt, weil man sich ja fragt, haben die jetzt ihre Steppschuhe dabei oder so? Und dann hatte mir der Stepptrainer erzählt, dass die teilweise so Kronkorken nehmen und die in die Sohlen drücken und dann, und das, so fängt ja die Szene an, dass der Christian, den ich da spiele, die Kronkorken nimmt und sich den von unten in den Schuh reindrückt und sagt, okay, ich zeige euch jetzt mal was.
Ja, das war, das hat mir wahnsinnig gut, also es waren so zwei der Outstanding-Szenen, aber ansonsten hat mir das alles auch einen ganz, ganz großen Spaß gemacht. Ich habe sofort auch wieder, ich habe immer Bock auf so, was ich immer gut finde, sind so sinnlose Urlaube. Oder so sinnlose Trips. Ich
kann es bestätigen.
Ich bin im Frühjahr, weil ich mich auf Facebook mit dem halben Ruhrgebiet angelegt habe, bin ich durchs Ruhrgebiet gewandert, weil ich gesagt habe, so, ja, wenn man durch den Zug fährt und man fährt so durch Dortmund, Essen und so, das ist echt im Arsch, aber das tut mir so leid, weil ich mag das Ruhrgebiet und so. Und dann haben wirklich 1000 Leute kommentiert, ja, wenn man nur aus dem Zug guckt, dann sieht ja alles scheiße aus, du kennst das Ruhrgebiet gar nicht. Und dann habe ich gesagt, okay, ihr habt recht.
Daraufhin hat Nils sich bei mir 3 Wochen abgemeldet und ist einfach zu Fuß durchs Ruhrgebiet gelaufen.
Ah ja?
Ja. Weil er dachte, naja, dann gucke ich es mir an.
Dann gucke ich es mir halt so langsam wie möglich an.
Und?
Ich mich dann durchgelaufen.
Der Eindruck hat sich aber bestätigt.
Naja, also ich mag das Ruhrgebiet. Das ist nicht so kaputt, wie ich gedacht habe. Ich mag das auch. Es ist aber auch deutlich langweiliger, als ich gedacht habe. Also dafür, dass das so viele verschiedene Städte sind, merkt man das gar nicht, dass man von einer anderen Stadt in eine andere Stadt kommt.
Ja.
Das ist so fließend. Im Grunde genommen ist das Ruhrgebiet eine Riesenvorstadt mit so ein paar Einkaufszentren dazwischen.
Aber das ist ja auch ein bisschen Thema des Films und das finde ich auch ganz interessant, dass man oft dem Irrtum erliegt zu denken, Städte wie Hamburg, Berlin, München, Frankfurt wären repräsentativ für ein Land. Ja? Und in dem Film sieht man aber, dass diese Ortschaften und Landstriche eigentlich Deutschland sind. Ja? Und da so den Fokus drauf zu lenken, finde ich eigentlich einen guten Ansatz. Ja? Auch ich habe dann teilweise mit dem Theater waren wir auch schon so auf Gastspiel in Ludwigshafen, ja, oder Duisburg oder so. Ja. Da gibt es ja dieses Phänomen, die Leute, die in den Gegenden wohnen, kennen das, dass eigentlich sich das ganze Stadtbild komplett auflöst, die ganzen Läden machen zu, die Altstadt ist meistens total wie so eine Geisterstadt, total verlassen. Da gibt es dann noch den ein oder anderen Import, Export oder so Wettbüros, aber die eigentlichen Läden.
Also Shisha-Bars.
Ja, die eigentlichen Läden ziehen alle in eine riesige Mall. Ja, auch in Dessau war das so. Und dann findet da das Leben statt. Das finde ich schon ganz schön trist. Ja.
Ich mochte auch immer draußen rumlaufen, um von eins Geschäft ins andere zu kommen. Ich mag das immer nicht, dass ich in ein Haus reingehe und dann bin ich da mehrere Stunden.
Ja, das ist dieses Innenstädtesterben. Es gibt ja zum Beispiel in der Eifel, meine Eltern leben in der Eifel, und es gibt so ein Dorf Bad Münstereifel. War immer ein riesiges Ausflugsziel, weil das alles so schöne Fachwerkhäuser sind und so. Und da haben nach und nach alle Läden zugemacht. Und jetzt ist mittlerweile Bad Münstereifel eine riesige, wie nennt sich das, ein riesiger Outlet. Da sind in allen Ladenlokalen nur noch Outlets drin. Einzelner Typ hat das so gekauft, einfach alle Läden in der Innenstadt und hat aus der gesamten Innenstadt ein Outlet gemacht. Das ist total krass.
Schräg.
Weil die bauen ja immer so extra Dörfer für diese Outlet-Dinge und da hatte der halt das Dorf schon fertig und hat dann da das Outlet reingehauen.
Stimmt, total schön da zu wohnen.
Ja, glaub ich auch. Aber das stimmt, also das fand ich tatsächlich auch schön in 25 km/h, dass da, ich fand dieses Deutschlandbild da drin sehr, sehr, sehr treffend. Sehr präzise gefilmt, weil Deutschland genauso schön ist. Da gibt es ja auch so wahnsinnige Beauty-Shots über den, ganz am Anfang fliegt die Kamera so von oben über den Schwarzwald, das sieht schon so Hammer aus und so. Ja. Und dann gibt es halt diese totale Tristesse immer überall. Das fand ich echt super. Das hat mir wahnsinnig gut gefallen.
Ja, schön.
Dein großer Softspot für Tristesse.
Ja, ich habe ja ein ganzes Buch über Tristesse geschrieben.
Ja. Wir machen viel Urlaube getrennt.
Ich kenne ja, ich habe den Begriff Softspot kenne ich gar nicht. Habt ihr jetzt schon zweimal gesagt?
Ja.
Was ist das? Also,
na, wenn man irgendwie etwas
das mag. Das für empfänglich, oder?
Ja, genau.
Oh, finde ich gut, ja. Ich bin, glaube ich, ein einziger Softspot.
Dann ist natürlich die große Frage, hast du auch einen Softspot für Rocky 2?
Wow. Ja, ich habe mich ja so ein bisschen erschreckt, als ich das gehört habe, dass ihr heute über Rocky 2 sprechen wollt. Weil den habe ich damals natürlich gesehen.
Ja.
Aber wenn ich ehrlich bin, habe ich ihn mir jetzt nicht nochmal angeguckt. Wir müssen jetzt sozusagen in meiner Erinnerung kramen.
Ja, das machen wir doch gerne. Meinst du, du hast ihn geguckt, als er rauskam oder dann, wenn er mal irgendwann im Fernsehen lief?
Nee, damals hat man ja so Filme fast immer so ein bisschen verbotenerweise bei dem einzigen Kumpel in der Klasse geguckt, der einen Videorekorder hatte.
Ja, genau.
Also da habe ich alles gesehen, Der Weiße Hai, Star Wars, Rocky, Karate Kid.
So. Stimmt, wir hatten auch keinen Videorekorder. Ich muss das auch mal bei Freunden gucken.
Das war Andreas Thiel Lindenkron, hieß der. Bei dem habe ich die ganzen Sachen geguckt. Bei dem Weißen Hai wünschte ich mir nach wie vor, ich hätte ihn nicht gesehen. Bei Rocky 2, ja, der ist mir in guter Erinnerung geblieben. Irgendwann habe ich mal Rocky 5, gibt es glaube ich mittlerweile, oder?
6 gibt es
sogar. 6? Ja.
Also den, genau, ich glaube 5 und 6 sind aber diese beiden neuen sozusagen.
Nee,
ne?
Nee.
5 und 6 ist der gleiche.
Nee, 6 ist...
das wäre ja hier, hätte keiner gemerkt.
Rocky 6 ist ja Rocky Balboa, das ist so der Alters-Rocky.
Ja.
Und Rocky 5 war der letzte, der quasi noch näher an den anderen Rockys ist. Ah, ja. Aber das ist ja der verbotene Teil, über den man nicht sprechen darf. Ah. Weil das eigentlich kein richtiger also Rocky-Film
ist. Also der Voldemort der Rocky-Filme, oder
ja, was? Da wird Rocky dann so Trainer von so einem Hafenboxer und das ist so totaler Schrott.
Ah, ja.
Das ist 5?
Ja.
Gut, dann habe ich 6 gesehen. 6 ist der, wo sein Sohn mit ihm abrechnet.
Genau, wo er es nochmal wissen will.
Weil das fand ich, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr die Erfahrung teilt, aber ich gucke wahnsinnig gerne im Flugzeug, so auf Langstreckenflügen, Filme, auch wenn der Monitor so klein ist, aber es ist ein ganz anderes Gucken.
Finde ich auch.
Und ich habe auch so das Gefühl, ähnlich wie man ja sagt, dass man in den Bergen, dass der Wein anders schmeckt, ja, so, ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich reagiere ganz anders auf Filme. Ich bin auch viel näher am Wasser gebaut. Ja. Ich weine selten so viel wie im Kino, wie im Flugzeug.
Vielleicht wenn der Luftdruck, oder?
Ja, sowas meint. Ja, das ist ja beim Weinen so.
Ja, ja.
Das kann schon sein, keine Ahnung.
Also bei mir ist auch, das ist bei dir bestimmt anders, aber bei mir ist ja so weite Streckenfliegen auch oft damit verbunden, dass ich mal aus meinem Alltag weggehe oder irgendwie, dass ich so aus dieser gewohnten Umgebung rausgehe. Und da ist man ja in so einer Reise eh schon in so einer ganz anderen Stimmung, so manchmal so ein bisschen Fernweg oder Heimweg oder alles auf einmal. Und dann ist man ja in diesem Kleinen auch so ein bisschen eingesperrt und der Film ist quasi so die einzige Rettung, dass man jetzt hier nicht mit diesen Leuten ist, so. Und dann auch immer dieser Film wurde so zurechtgeschnitten für den Screen, kommt der dann immer so und ich bin immer so, ist okay für mich. Das ist immer so, ist für mich, ist okay. Danke, dass ihr es nochmal sagt. Und ich gucke dann auch immer so 4, 5 Filme, so viel ich schaffe und bin dann auch immer sehr, die bleiben mir auch immer mehr in Erinnerung als die ich hier so gucke.
Ja, und ich finde es dann aber auch immer so lustig, wenn man dann so rausgerissen wird und gerade wenn man am Weinen ist, dann kommt jemand und gibt einem was zu essen oder so. Also es ging mit tatsächlich so bei Rocky 6, diese Abrechnung mit dem Vater, irgendwie hat mich das bewegt, ja, und das hat mich auch überrascht, weil ich jetzt Rocky 6 nicht angeguckt habe in der Vermutung, dass mich das zu Tränen rühren würde, aber es war in dem Moment so und dann gab es gerade das Essen und ich saß so völlig verheult und ich hoffe, sie hat da nicht mal mit dem Seitenblick geguckt, was guckt er denn eigentlich? Rocky 6.
Ich glaube, die sind es gewöhnt, dass die Leute weinen, wenn es Essen gibt.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, oder auch wenn diese Durchsagen kommen, bitte irgendwie, jetzt wird es ein bisschen bumpy und so, schneiden sich alle an und wird ja auch mal der Film kurz
unterbrochen. Genau, stimmt.
Du hast gerade auf deinem letzten Langstreckenflug Infinity War geguckt, ne?
Ja.
Avengers, musst du da auch weinen am Schluss? Ist ja auch ein krasses Ende.
Nee, ich war ganz schockiert. Und ich wollte mit meinem Bruder darüber reden, der neben mir saß und der war eine halbe Stunde hinter mir in dem Film. Und ich musste dann warten. Oh, der weiß das noch nicht.
Aber kennt ihr das, dass man dann eigentlich immer so beim Nachbarn die ganze Zeit mitguckt? Wenn man das Gefühl hat, der hat den besseren Film.
Ja, oder auch so, was gucken die alle?
Ja, oder wenn ein Film von mir, das passiert ja auch manchmal, dann gucke ich immer, ob irgendjemand im Flugzeug meinen Film guckt, aber das habe ich noch nie gesehen.
Und dann immer so daneben stellen, so zufällig so an einem Sitz so warten.
Hier mitten in der Mitte auf die Toilette warten.
Oder ich gucke dann die ganze Zeit meinen eigenen Film.
Mein Vater hat mir mal erzählt, wenn er im Stau steht, ist es so ein Hobby von ihm, um sich die Zeit zu vertreiben, dass er sich einen Radiosender anmacht und guckt, wenn Leute mitsingen, ob die den gleichen Sender hören wie er und dann versucht, den zu finden.
Oder so im Takt wippen.
Also ich war heute bei uns im Wohnzimmer, als ich Rocky 2 zu Ende geguckt habe. Und musste trotzdem weinen,
ja.
Weil
ach ja?
Das Ende nochmal.
Am Ende?
Ja, dieser Kampf. Okay. Er hat ja, also kurz zur Prämisse des Films.
Genau, die Prämisse, Nils.
Ja.
Nils erklärt immer die Prämisse.
Die Prämisse von Rocky 2 ist, wir drehen Rocky nochmal, nur alles ein bisschen teurer.
Habe ich auch gedacht.
Ja, das ist,
weil wirklich, auch so diese ikonischen Shots einfach nochmal gemacht.
Ja, sie haben alles gemacht, nur mit Geld. Also ja. Auch
Rocky. Ich glaube, aber deswegen fällt es mir auch so schwer, Rocky 2 von Rocky 1 auseinanderzuhalten.
Kann ich total verstehen. Total.
Das ist nämlich 100 Pro. Das haben wir nämlich festgestellt in der Rocky-Forschung, in unserer persönlichen Rocky-Forschung, dass Rocky 2 auch einfach nirgendwo stattfindet. Also auch ja. Maria macht bei uns immer die Trivia, die sucht immer Trivia raus. Und ich will dir jetzt nicht, aber.
Nee, kannst, also das ist die langweiligste Trivia der Welt, weil es einfach keine gibt. Also so, es ist irgendwie, ein Trivia zum Beispiel ist, also gleich die oberste, es ist ja bei IMDb immer so, ganz oben sind halt die interessantesten und dann wird es so langsam uninteressant irgendwie. Und ganz oben, die oberste Trivia ist die meistgelikte, dass Sylvester Stallone das Buch geschrieben hat. Ja, das, okay, das wissen wir halt allein, weil es halt überhaupt keine Trivia.
Was oder, ist Trivia? Sorry. Softspot-Trivia.
Das ist einfach so quasi Hintergrundinformation zu dem Film, die nicht
direkt. Regie geführt hat er auch.
Genau.
Ja. Ne, ja.
Genau. Aber so meistens stehen da halt ganz interessante Sachen drin, wie irgendwie der und der konnten irgendwie die Szene nicht drehen, weil an dem Tag irgendein Gesetz oder also irgendwie so Sachen, die halt jetzt quasi im Film nicht passieren, aber die den Film dann nochmal interessanter machen. Wie beim ersten Rocky-Teil, dass er irgendwie seinen Hund für $30 verkauft hat, 2 Wochen vor Drehbeginn, weil er kein Geld mehr für Essen hatte, also Sylvester Stallone, und den dann 2 Wochen nach Drehbeginn für $5,000 zurückgekauft hat, weil der Typ dann wusste, dass er bekannt ist. und so Geschichten. Das ist halt ganz interessant, aber es gibt zu diesem Film einfach nichts, weil es einfach total. Und die zweite Trivia war dann so direkt, der eine Typ, den man in der Szene in der Ecke stehen sieht, ist nicht gecredited, aber den kann man im Computerspiel zum Film spielen. Okay, cool. Deswegen habe ich heute auch keine Trivia-Notiz, weil das fand ich eine Freche.
Aber Trivia kommt von trivial?
Ja.
Dann ist es doch eigentlich genial.
Ja,
das stimmt.
Dann ist es doch genau das.
Genau.
Das stimmt.
Genau.
Trivialer geht es nicht.
Das Einzige, was ich vielleicht noch erwähnen würde, ist, er macht ja in dem Film, geht er ja wieder joggen und die Kinder schließen zu ihm auf und die Strecke wurde mal nachgejoggt in der Rocky-Forschung und ist 3 Meilen länger als ein Marathon. Ich würde da wahrscheinlich nicht gejoggt sein mit den Kindern.
Ja, wobei, das finde ich ja tatsächlich interessant, generell an Filmen, aber jetzt auch im Speziellen an Rocky, dass man ja doch immer wieder den Fehler macht, also Fehler aus meiner Sicht, so realistische Maßstäbe anzusetzen.
Ja, ja.
Dass man sagt, das ist doch so gar nicht. Ja. Also ich finde die Fiktion, das ist ja die große Stärke und Qualität der Fiktion, dass sie da eine gewisse Freiheit genießt.
Das stimmt.
Ja, und wenn jetzt Leute immer gucken Tatort und sagen, so ist es ja gar nicht bei der Polizei. Also setz dich mal 2 Stunden aufs Polizeipräsidium. Ja. Das ist natürlich stinklangweilig. Ja. Ja, ich will es doch gar nicht so sehen, wie es bei der Polizei ist. Und es heißt ja nicht zwangsläufig, dass es mir dadurch durch eine Form von Stilisierung oder Überhöhung nicht trotzdem was über die Realität erzählt. Es funktioniert ja trotzdem. Ja.
Ja.
Bei Rocky ist mir nur mal aufgefallen, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drüber gesprochen habt oder ob euch das bewusst ist, dass die immer ohne Deckung kämpfen. Ja, was ja bei einem Boxfilm total verblüffend ist. Also Rocky hat nie Deckung. Er hat immer die Arme unten und kriegt einfach ungebremst. Ja. Ja. Du denkst, nimm doch einfach mal die Arme hoch. Ja. Ja. Aber es wäre wahrscheinlich dramatisch. Einfach, du willst ja nicht jetzt dieser Kampf, den habe ich nämlich nochmal angeguckt bei YouTube. Du willst jetzt nicht 10 Minuten sehen, wie einer auf die Deckung haut. Du willst natürlich sehen, wie der immer eine, wie der jedes Mal eine verpasst kriegt, ja. Aber müsst ihr wirklich mal drauf achten. Rocky kämpft immer mit den Armen und.
Ja, lustig.
Aber
so sieht er auch aus zum Schluss.
Da ist aber, glaube ich, auch dann der Trick der Filmemacher gewesen, dass die das permanent thematisieren. Die sagen ja immer, der hat Nehmerqualitäten, Rocky kann mehr nehmen als andere Boxer. Und
es ist ja von über den Apollo Creed, sein Gegner, wird ja die ganze Zeit immer quasi gesagt, der ist der am härtesten austeilen kann und so. Das ist der am krassesten irgendwie die Leute immer aufs Parkett schickt und so. Sagt man das so?
Ja,
keine
so
Ahnung. Sagen.
Aufs Parkett, doch.
Ja?
Ja, aber habt ihr schon mal drüber nachgedacht, oder das war zumindest so ein Gedanke, den ich hatte, habt ihr mal darüber nachgedacht, was das für eine Bedeutung hat in der Zeit, dass Apollo, heißt er so?
Apollo Creed.
Ja. Apollo, ne?
Mhm.
Ja.
Mhm.
Dass der schwarz ist. Also, dass mir da gezeigt wird, ein Schwarzer mit einem kompletten schwarzen Trainerstab kämpft gegen Weißen und am Ende Gewinnt der Weiße?
Beziehungsweise, ja, wir haben im ersten Teil da so ein bisschen drüber gesprochen, weil im ersten Teil auch mit so super rassistischen Äußerungen noch sehr lax umgegangen wird. Also der Trainer von Rocky, Mickey, ist halt super krass so in seinen Äußerungen, was auch so eben aber alle Minderheiten angeht. Und das wird aber in dem Film quasi nicht, wie es heute dann so gemacht wird, dass es so dargestellt wird, als wäre den Filmmachern quasi auch klar, dass das jetzt provokant ist und nicht okay, sondern als wäre das einfach, naja, so reden wir doch jetzt alle. So. Und es ist mir aufgefallen zumindest, dass es im zweiten Teil nicht mehr so ist. Also, dass die Rolle von dem nicht mehr so ist.
Ja.
Das haben sie geändert. Aber ja, klar, dass das quasi so die schwarze Community gegen vor allen Dingen die italienische eigentlich ist. Es wird ja auch immer sehr stark betont, dass Rocky Italiener ist.
Hm. Aber ja, ist ja auch, wenn man das weiterdenkt, und ich glaube, das ist dann Rocky 3, ne, mit Ivan Drago.
Das ist Rocky 4.
Mhm. Rocky 4. 3
ist mit Mr. T.
Ach so, okay. Ich glaube, den habe ich ausgelassen. Ja. Das ist so für mich wie das iPhone 9. So. nee, aber da ist es doch so, da wird doch dann Apollo totgehauen von dem Ivan Drago.
Ja.
Ne?
Mhm.
Und dann, das ist so, das ist natürlich so der, guck mal, ja, Mr. T ist schon wieder schwarz.
Ja, ja.
Und Ivan Drago ist einfach der böse Russe,
ja,
der dann den besten Kumpel totschlägt.
Ich habe auch so das Gefühl, dass quasi all diese Sachen, wo man quasi kein Gehirn braucht, also all diese sehr körperlichen Dinge immer sehr viel von so die Italiener und die Schwarzen und so, die alle einfach so nur sich durch diese Kraftsachen und nicht unbedingt an der Börse ausdrücken können, dass das immer auch einem oft so begegnet.
Ja, bei Rocky IV ist ja auch noch, da hat er vor dem Kampf, in dem Ivan Drago Apollo Creed totschlägt, hat ja auch Apollo einen Auftritt mit James Brown, der Living in America.
Ah, ja, das ist aber auch genial.
Mit so Feuerwerk, stimmt, und Amerika fahren.
Ja,
und
ja.
So. Also Apollo, das große Problem von Apollo ist ja, dass er jeden Kampf im Vorfeld absolut übertreiben muss. Apollo, ja, ist so ein Großmaul.
Stimmt, im ersten Teil ist er doch auch, kommt er doch auch in so in diesem Amerika-Outfit.
Genau.
Das ist jetzt im zweiten Teil nicht so. Am ersten lässt er sich doch auf so eine Amerika-Flagge auch irgendwie reintragen,
genau,
oder so.
Und jetzt im zweiten Teil beim großen Kampf, das ist ja der erste und glaube ich auch einer der einzigen Kämpfe, den er wirklich ernst nimmt. Man sagt ja auch immer, dass Apollo immer nur so, der macht immer so viel Show im Ring. Und hier ist er wirklich die ganze Zeit ernst, sagt die ganze Zeit zu Rocky, ich werde dich vernichten und so, und ist richtig angepisst, dass man denken könnte, dass jemand anders besser ist als er. Aber das ist ja, ich glaube, dass auch gerade Profisport in Amerika, auch in den 80ern und 70ern und so, eine der Chancen sozusagen war, zynisch ausgedrückt, für Schwarze überhaupt von einer größeren Masse in Amerika wahrgenommen zu werden und wertgeschätzt zu werden. Also man denke an Muhammad Ali, der ja auch schon früh ein Star-Boxer war und der wahrscheinlich auch wahnsinnig viel Wichtiges geöffnet hat für die Rechte von Schwarzen, oder auch viele Läufer und viele Footballspieler und so.
Mhm.
Babe Ruth, Baseball. Also das war wahrscheinlich schon immer, Sport war immer eine, immer irgendwie, keine Ahnung, so ein Türöffner.
Ja, das Einzige, wo das irgendwie dann auch geduldet wurde, dass sie sich da hocharbeiten soll, ne?
Ja.
Aber das, was ich eigentlich ganz lustig finde, dass du quasi den Film auch nicht geguckt hast, weil es witzigerweise wirklich bei dem Film nicht so schlimm ist, weil wir haben den schon mal besprochen, und zwar als wir Rocky 1 besprochen haben. Idee ist so am Anfang sagt er, ich will nicht boxen, und der einzige Unterschied ist, er ist mit Adrian halt schon zusammen,
ja,
so,
ja,
aber er will nicht boxen, und dann geht er zu seinem Trainer und dann sagt er erst nee und dann sagt er erst doch, und dann gibt's die Montagen und dann rennt er wieder die Treppe hoch und im Sonnenuntergang und am Ende boxt er wieder gegen den gleichen Typen, in der gleichen Halle, mit den gleichen Klamotten.
Und es heißt, und der Kampf heißt jetzt,
weil es einfach so Footage, was sie,
ja, habe ich auch schon überlegt, das sind die ganzen Outtakes, komm, ach, mach die einfach zusammen.
Der Kampf heißt jetzt auch Super Fight 2.
Ja,
der hat auch keinen besonderen Kampf.
Da heißt sie, einfach, und es steht auf allen Postern, ja, Super Fight 2.
So. Guckt ihr die Filme eigentlich im Original?
Nee, wir gucken die, also jetzt haben wir synchronisiert geguckt.
Ja, gerade diese 80er, 90er Filme finde ich eigentlich, weil die hat man ja auch früher irgendwie im Deutsch
gesehen. Das stimmt, gesehen, ja. Und aber deswegen, ich frage deswegen, weil ich habe jetzt dieser YouTube Ausschnitt, der war auf Englisch. Und ich mag eigentlich die Synchronstimme von Sylvester Stallone, ja, aber die Originalstimme ist nochmal viel, viel besser.
Der nuschelt aber wahrscheinlich krass, ne?
Nee, eben nicht. Nee? Also es ist doch immer das Phänomen, ich bin komplett mittlerweile gegen Synchronisation.
Ja.
Ich muss mich ja teilweise auch selber synchronisieren, wenn ich jetzt auf Englisch drehe.
Ja.
Und merke immer mehr, ich will es eigentlich nicht mehr. Ja. Ich will, das ist eine Branche, die will ich eigentlich komplett abwürgen. Ich will es einfach nicht, ja, ich will es einfach nicht. Und ja. Ich würde auch allen Leuten raten, diese Filme einfach zu boykottieren, ja. Weil die Deutschen sind ja auch, und wenn ich mich nicht täusche, ist es sogar eine Erfindung der Nationalsozialisten, synchron. Das ist ja was, eine Kultur, die in allen anderen Ländern, es gibt ein paar Ausnahmen, aber gar nicht stattfindet. Und deswegen sprechen auch alle um Klassen besser Englisch als wir. Mhm. Deutschen sind ja die einzigen, die so deutsch klingen, wenn sie Englisch sprechen, ja. Mhm. Und es hat ganz viel damit zu tun, dass man nicht mit dieser Sprache groß wird, ja. Und unabhängig davon finde ich es einfach inhaltlich oft fatal, weil das zu so kolossalen Missverständnissen führt. Ich habe so oft Filme gesehen, die ich dann nochmal im Original geguckt habe und dann erst verstanden habe, was da eigentlich verhandelt wird. Weil man ist ja darauf angewiesen, das von einem Synchronsprecher interpretiert zu kriegen, der teilweise, und das weiß ich von Leuten, die ich kenne, die synchron machen, teilweise nicht mal die Filme gesehen haben. Mhm. Ich habe eine Freundin, die hat Sin City synchronisiert, hat aber im Studio nur den Mund gesehen und alles andere war verpixelt. Sie wusste weder, um welche Figur es da geht, noch um welchen Film und hat dann später, als sie den Film im Kino gesehen hat, ach, das ist ja der Film, den ich synchronisiert habe.
Ach, ja. Das ist ja crazy.
Und teilweise machen die den Umschlag im Studio auf und so, da bereitet sich ja keiner vor und die Zeit ist gar nicht.
Ja,
und ich hatte zum Beispiel bei Clouds of Sils Maria von Olivier Assayas so ein Erlebnis mit der Synchronstimme von Juliette Binoche. Ich kam ins Studio und ich war der Einzige, da ich der Einzige war, der deutschsprachig ist, der sich selber synchronisiert hat. Mhm. Und dann habe ich gefragt, ich hatte eine lange Szene mit Juliette Binoche, ob ich denn, die war schon komplett eingesprochen und aufgenommen, das macht man ja nicht mal zusammen, ja, sondern unabhängig voneinander. Habe ich gesagt, kann ich mal die Stimme hören von ihr, dass ich so einen Eindruck gewinne.
Ja, ja.
Und das Verrückte war, die Synchronsprecherin hat halt das, was Juliette Binoche über die Erscheinung erzählt, in die Stimme genommen. Das heißt, der Synchronsprecher guckt sich die Szene an und checkt, verstehe, alternde Filmdiva, kann ich, und sagt, ja, Klaus, komm rein, setz dich.
Ja, ja.
So, aber so spricht halt nicht Juliette Binoche.
Ja, ja, ja.
Und nimmt es halt nicht in die Stimme. Und ich glaube, deswegen sind wir alle mit diesem kolossalen Missverständnis aufgewachsen und sozialisiert, dass Amerikaner irgendwie cool sprechen.
Mhm.
Ja, so Cowboys.
Ja.
Yeah. Ja.
Ja.
Das, guck dir mal einen amerikanischen Film an. Das ist die, auch der Aufwand, der betrieben wird. Die sind da auch absolut resistent gegen jede Erneuerung. Ja. Die Art zu spielen hat sich ja in den letzten Jahren wahnsinnig verändert. Und synchron. Und das habe ich auch so beigebracht bekommen. Oder in Konflikten wird es so als Argument angebracht, ist eine eigene Kunstform. Das heißt, die haben gar nicht den Anspruch, das, was da auf der Leinwand steht, irgendwie
nachzuempfinden.
Ja, sondern da wird einfach mit ein bisschen mehr Druck gesprochen, ein bisschen lauter, ja, und es darf keine Dynamik innerhalb des Satzes geben. Also das heißt, wenn du mein Satz, natürlicherweise fällt er am Ende ein bisschen ab.
Ja.
Das wollen die aber nicht. Die wollen, dass man durchspricht die ganze Zeit. Ja. Und am besten mit ein bisschen Stütze. Ja. Und dann klingen alle so: Hallo, schön dich zu sehen. Komm rein, setz dich. So. Und dann denkst du so, so redet doch keiner.
Ich würde mich gerne ganz normal hinsetzen.
Ja, und dann siehst du auch, wie so ein Leonardo DiCaprio oder Matthew McConaughey, die machen ja dieses Fried Voice. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, weil so einer echt so gar nicht so.
Ja.
Einfach ohne jeden Effort, ja.
Mhm.
Und die Deutschen, aber du siehst die Lippenbewegung, da wird aber knallhart drüber gepowert.
Mhm.
Ja, ich finde es echt.
Alles so eine leichte Drohung.
Ja, man hat sich zum Teil einfach auch schon an Stimmen gewöhnt. Ne? Die deutsche Synchronstimme von Robert De Niro zum Beispiel, die ist so gelernt über die letzten 30 Jahre oder wie lange der den schon spricht.
Ja klar, gerade die schon ewig so.
Genau,
ne, so sehr viele Rollen.
Tom Hanks auch und so, das sind echt so feste Stimmen, die man sich gar nicht weg mehr vorstellen kann.
Ja. Super, mir fällt jetzt gerade nicht ein, aber super ist natürlich, es gibt ja so ein paar Leute, die haben die gleiche Stimme. Ne? Also ich weiß gar nicht, Bruce Willis, die Stimme hat, glaube ich, ne?
Edward Norton, die Stimme von dem haben auch 1000 Leute.
Ja, da habe ich immer gedacht, wie ist es, wenn die beiden Schauspieler mal einen Film zusammen machen?
Das habe ich auch
mit der gleichen Synchronstimme.
Das gab's auch, da hatten wir auch mal ein Trivia zu. Und dann war das halt einfach jemand anders, der so ähnlich klingt.
Oder was ich auch geil finde, ist, Johnny Depp hat eine Stimme, wenn er lustig ist, und eine Stimme, wenn er ernste Rollen spielt.
Ach, wirklich? Das
find ich auch, ja.
Wir hatten letztens in einer der Folgen Ford Fairlane, der frauenfeindlichste Film der Welt, wir haben ihn gefunden. Das war der. Und der Hauptdarsteller wird halt von der Alf-Stimme gesprochen. Ah, das war super Zorn verwirrend.
Robert Downey Jr. und Jamie Foxx haben dieselbe Stimme.
Naja, ah, ja? Auch eine interessante. Ja.
Ja. Ja, das ist ja auch so ein Ding, ne? Diese, das ist ja auch schon, ja, nahezu rassistisch, diese Stimme, die man Eddie Murphy verpasst, ja, oder überhaupt so schwarz in den 80er-Jahre-Filmen. Ja, immer dieses völlig überdrehte, hey, ich kann's kaum glauben. Ja, ja, ja. Und immer denkst so, wow, und dann hörst du das Original.
Oder? Und der redet einfach ganz normal. Ja. Also schon schnell, aber ja, einfach ganz normal. Ja. So. Ja, ja, total, dass man immer denkt, die haben so ganz verrückte Stimmen, weil die halt so anders sind. Dann kriegen die auch eine andere Stimme.
Was krass ist, ist italienische Synchronisation. Also eigentlich alle Länder, die Synchronisation haben, können kein Englisch. Italiener können nicht gut Englisch, Franzosen können nicht gut Englisch und Deutsche können nicht gut Englisch, weil die alle synchronisieren, wie blöde. Bei den Italienern ist es so krass, weil die auch durch die Sprache, weil die Sprache so funktioniert, die brauchen mehr Worte, um Sachen zu erklären oder zu erzählen. Ja. Und ich habe mal so ein paar Filme in Italien gesehen. Deswegen, wenn die da zweimal den Mund aufmachen, haben die schon 8 Sätze gesprochen in der Synchronisation. Das ist so krass. Du siehst die auf dem Bildschirm, die machen so zweimal den Mund auf und zu. Und jetzt sagen
das habe ich mal gehört. Ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich kann es mir gut vorstellen. Bei Terence Hill, Bud Spencer und Terence Hill war das so, dass die deutschen Synchronstimmen so gut drauf waren, dass sie sich immer noch neue Gags im Synchronstudio haben einfallen lassen und teilweise auch noch so eine Pointe nachschieben, wo der bewegt den Mund schon gar nicht mehr.
Ja.
Und die Italiener haben von dem Erfolg in Deutschland mitbekommen und haben das dann nochmal rückwirkend synchronisiert und haben die Gags von den Deutschen nochmal ins Italienische übersetzt.
Ich glaube, das ist dann wahrscheinlich so gut gewesen, wie wenn du eine Sache verschiedene Mal durch einen Google Translator schickst. Das ist das, was am Ende dabei rauskommt. So bei Stille Post. Keine Ahnung, was dieser Film noch bedeutet. Was ist mein Leben? Aber das habe ich auch gehört, dass sie manchmal aus relativ ernsten oder so Actionfilmen einfach Komödien gemacht haben. So.
Ja.
So,
das. Ja, die große Rainer Brandt-Synchro. Aber ich habe zuletzt in so eine kleine Biografie von Bud Spencer gelesen und da stand drin, dass der manchmal zum Set kam und den Text nicht konnte, weil er keine Lust, der fand Text lernen einfach ätzend. Der zum Teil haben die ja dann, also später vor allem immer auf Englisch gedreht und der fand es zum Kotzen, Text zu lernen. Und dessen hat er immer den Text gesprochen, hat dann zum Schluss immer genuschelt in der Hoffnung, ja, wird schon irgendwie so klingen, wie das, was ich heute sagen soll. Das fand ich so gut. Er hat immer so, aber Bart, du sollst doch sagen, ja, hab ich doch gesagt, was wollt ihr denn? Und so war der dann die ganze Zeit.
Es gibt ja auch die Theorie, oder es gibt auch so ein Ausschnitt, das hat mir neulich ein Kollege in der Garderobe im Theater gezeigt, wo jemand den nachspielt, der mit ihm gearbeitet hat, dass diese ganze Spielweise, die ja eigentlich so auch die Art zu spielen revolutioniert hat von Marlon Brando, daher rührt, dass er einfach in den Pausen lesen musste, wie es weitergeht. Ja? Und also, dass es so ganz lange, sehr bedeutende Pausen gibt, wo er auch ganz oft so, und das war dieses neue Spiel, so dieses Kamera abgewendete, ja, und fast verinnerlicht und dann immer so, dann liest er so.
Dass er nicht ablehnen kann.
Ja, genau. finde ich irgendwie.
So ein Meditationsspiel, wenn man so zur Meditation geht, machen die auch immer so lange Pausen dazwischen, ich mir denke. Okay, ich habe ja eingeatmet, aber ich würde gerne wieder ausatmen, sonst muss ich leider sterben. Ja, aber das ist schon, ich frage mich auch immer, wenn so Leute, wie du jetzt halt auch gesagt hast, wie es bei dir auch schon mal, die sozusagen auch in der Fremdsprache spielen und sich dann selbst synchronisieren, ob das ist doch bestimmt super merkwürdig, sich selbst zu synchronisieren, ob das schwieriger ist, als quasi was anderes komplett Fremdes zu synchronisieren.
Ja, vor allem, weil dir ja teilweise dann nochmal der Regisseur, den gibt es ja auch beim Synchron, es gibt ja auch einen Synchronregisseur, der erzählt dir dann nochmal die eigene Rolle. Ach, der erklärt dir nochmal die eigene Rolle.
Nee, das meinst du so nicht.
Ja, ja. Nee, ich habe zum Beispiel einen Film gemacht, Code Blue hieß der, mit Ursula Antoniak, und da gab es eine Sexszene. Ja. Und das ist natürlich immer das Schlimmste. Ja. Ich liebe auch zum Beispiel immer, das muss man unbedingt mal filmen, weil der normale Zuschauer kriegt es ja gar nicht zu sehen. Ja. Wenn zum Beispiel geküsst wird, im Synchronstudio, dann leckt man seine eigene Hand ab. Und das ist so, erniedrigend. Dieses Bild, wo der Schauspieler da steht und seine eigene.
Und vor allen Dingen, und übrigens, im nächsten Schritt jemand daneben steht, nö, das war mir noch nicht.
Ja, genau. Ja, und da war das so, es gab da so eine Sexszene in dem Film, und der Regisseur war nicht zufrieden, wie ich das gemacht habe, wobei ich es wirklich aus der Erinnerung gemacht habe, wie es auch stattgefunden hat, und meinte, ich müsste doch das Atmen in die Stimme nehmen und die Sprache. Und ich habe mich da total geweigert oder gesträubt. Ja. Und dann hat er immer hinten aus dieser Ton, hat mir das so vorgemacht. Und so, ja, komm her. Aber ich, also, so habe ich es auch nicht gespielt. Ja. Aber ja, es war schlimm.
Hätte er wohl schöner gefunden, wenn du das so gespielt hättest.
Ja, wahrscheinlich. Ja, auch so Sachen wie, das stört mich am meisten. Das gibt es aber auch manchmal so, wenn man jetzt sich selber, man muss sich auch manchmal im Deutschen nachsynchronisieren, weil es technisch nicht sauber aufgenommen war. Und wenn man jetzt zum Beispiel was Emotionales spielt und da sind natürlich die Herangehensweisen sehr unterschiedlich bei Schauspielern, aber ich versuche dann schon in eine echte Emotion zu kommen, ja, also dass dann auch wirklich die Tränen kommen und in dem Moment, das fühlt sich ja für einen Schauspieler, wenn einem das gelingt, immer so gut an, weil dann der Körper so folgt, ja, und dann fühlt sich alles plötzlich richtig an, ja, dann kullern die Tränen runter und die Stimme verändert sich aus, kennt man ja, ja, wie das ist, wenn man echt weint. Und das dann zu reproduzieren, weil ich es dann natürlich im Synchronstudio nicht schaffe, wieder zu weinen, ja, oder das, wenn ich dann im Synchronstudio weine, ist es dann so unkontrolliert, dass ich dann nicht punktgenau, punktgenau da wieder so draufschluchzen kann. Und das finde ich eigentlich so am schwersten, wenn man dann so, es tut mir so leid. So, ich weiß, fühlt sich immer total falsch an.
Ja. Ach, das ist krass. An sowas denkt man natürlich als Zuschauer immer gar nicht.
Ich habe ja das Gefühl, dass Stallone die Rocky-Filme so ein bisschen geschrieben und jetzt hat er sich ja dann bei dem Rocky auch noch selber inszeniert. Dem ging es schon auch so darum, immer irgendwie auch cool rüberzukommen. Das ist, glaube ich,
aber die sind auch wahnsinnig biografisch, so, also seine autobiografisch, die Drehbücher. Das sind immer er setzt seine Drehbücher immer aus Szenen zusammen und Dialogen, die ihm quasi so passiert sind und in dem er sich auch so verhalten hat, wie er sich dann im Film verhält.
Aber Rocky ist ja immer so ein bisschen Stulle irgendwie.
Aber ist er ja auch. Also so, er sagt es ja auch immer in Interviews so, er ist halt nie so richtig der Hellste gewesen und das ist aber für ihn irgendwie so. Und er empfindet sich so wie Rocky, also er vielleicht überdreht er das natürlich noch ein bisschen, überzieht die Figur noch so ein bisschen, aber er meinte im Prinzip, und das haben wohl Leute am Set so, auch bestätigt.
Ja, aber was ich ziemlich einzigartig finde, zumindest in diesen ersten beiden Teilen, diese Traurigkeit, die ihn so umgibt, ja. Und
total.
Also dieses Verlorene und auch in der Beziehung zu Adrian, ja, dass man so das Gefühl hat, es ist eigentlich, es wird auch nie so richtig gut, ja. Es hat auch nie was Heimeliges oder so. Das wird, ist gar nicht so, in dem Sinne ist es gar nicht so amerikanisch.
Ja.
Ja, auch, ich erinnere mich immer an die Szene im ersten Teil, wenn er dann so seinem Hund dieses Halsband kauft und dann kauft er sich noch eins für den Arm und so, ja. Und wie er so aussieht und auch diese Beziehung zu seinem Trainer und so, es hat irgendwie immer was total verloren ist. Und das finde ich ziemlich brillant, so wie man so eine Atmosphäre und so eine Stimmung einfangen kann. Mhm. Ja? Ich weiß auch als Kind, dass mich das da auch immer total traurig gemacht hat, dass ich das Gefühl habe, selbst wenn der am Ende gewinnt, das ist immer ein verlorener Typ.
Ja, so. Total.
Während man ja bei allen anderen amerikanischen oder bei den meisten amerikanischen Filmen immer Glauben gemacht wird und jetzt wird alles gut. Ja, ja. Der war zwar mal auf dem absteigenden Ast, aber irgendwie Rocky war immer so ein hoffnungsloser Fall.
Ja, ist auch so. Und was ich wahnsinnig faszinierend finde an zumindest den ersten beiden Teilen, die anderen habe ich jetzt gerade nicht mehr so im Kopf, ist auch die Dialoge zwischen ihm und Adrian sind nie, als wären die sich wirklich vertraut. Die sind immer sehr irgendwie förmlich und auch als wüssten sie gar nicht so richtig, wie sie miteinander reden sollen. Mhm. Und deswegen sind die Dialoge, und das kenne ich kaum aus Filmen, total sinnlos. Also die reden über Sachen, die nirgendwo hinführen, die auch jetzt hier in der Situation uns allen nicht weiterhelfen, sondern wirklich so wie wenn man auf so einem super, super unangenehmen Date ist und nicht weiß, was man sagen soll. So eine Gespräche führen, die, ja, naja, ich finde ja Schnee ganz gut, weil, guck mal, das sieht alles so ruhig aus, ne? Und sie sagt dann irgendwas super anderes, ja, da um die Ecke habe ich mal gewohnt. Und man denkt so, seid ihr euch darüber bewusst, dass ihr nebeneinander lauft? Und so eine Dialog gibt es andauernd und das finde ich halt so, weil so, das finde ich halt so genial, weil die tun halt überhaupt nichts zur Story, außer eben, dass sie zeigen, wie die beiden auch immer noch sogar am Hochzeitstag, während als der Priester dann sagt, oder Pfarrer, wie auch immer, ihr dürft euch jetzt küssen, sagt er so zu ihr, du, ich nehme jetzt mal den Steier kurz hoch, ne, und so. Das, also so, die sind so wahnsinnig förmlich miteinander, weil die einfach dieses krasse Vertrautheit immer noch so, keiner weiß so richtig, wie er das machen soll. Und ja, das fand ich immer so faszinierend.
Da gibt es noch so eine große Unsicherheit in der, wie Liebe überhaupt funktioniert oder wie Beziehung funktioniert.
Total.
Oder so. Aber das ist ja bei Rocky immer so interessant, weil der ist ja, bei dem ist ja die Sache so, dass der einfach immer alles, der sagt ja einfach, was er sieht. Der ist halt so, oh, ein Schmetterling, so ist der ja irgendwie ungefähr. Mhm. Das ist übrigens auch bei der Hochzeit, das finde ich noch viel schöner an der Szene. Der Pfarrer vermählt die beiden und oder beziehungsweise fragt sie, willst du den hier anwesenden Rocky Balboa zum Mann nehmen? Und dann sagt Adrian, ja, ich will. Und dann sagt Rocky, danke.
Ja, stimmt.
Das finde ich so cool. Ja, stimmt. Weil das zeichnet den ganzen Charakter.
Total.
Dass sie sagt, ja, ich will. Er so, oh, danke.
Ja, er findet auch bis zum Schluss nicht, dass er sie verdient hat. So. Ja, ja. Und sie weiß nicht so richtig, warum wir hier das alles machen. Aber trotzdem haben sie sich beide sehr gern. Und es ist ganz schräg.
Ja, ich mochte auch diesen Moment im zweiten Teil, der ja auch wahrscheinlich nie im Leben in einer realen Situation so stattgefunden hat, dass beide zu Boden gehen und der Ringrichter beide anzählt.
Stimmt, ja.
Also
Das habe ich vorhin auch so gedacht, geht das?
Ja, genau. Er steht dann so und zählt dann beide an und beide versuchen so. Beide klettern so an diesen Absperrungen so hoch und eigentlich ist Apollo die ganze Zeit oben, aber im letzten Moment so bei 8, 9 stürzt er dann endgültig und dann ist es auch noch so, also soweit ich weiß, ist es doch beim Boxen so, dass man dem anderen schon, dem Gegenüber, also dem Schiedsrichter schon irgendwie das Gefühl geben muss, ich kann weiter boxen. Mhm. Ja, und erst dann sagt, es gibt ja Situationen, da stehen die zwar, aber du siehst, die sind einfach völlig,
stimmt,
und dann bricht er den Kampf ab.
Ja.
Aber, und Rocky steht nur ganz gut, er sagt, okay, 10 gewonnen und dann fällt er auch schon wieder oben und so. Also,
warst du schon mal bei einem Boxkampf?
Nee.
Ich habe mich vorhin mal gefragt, wie das so, ob ich da gucken könnte. Also, weil ich, ob ich das so gucken könnte, einfach wie frontal jemand ins Gesicht geschlagen wird. Also so dieses mit auch so einer
Wucht. Ich fand immer schon so verrückt, die Erkenntnis, das war mir halt als Kind auch nicht klar, dass die Handschuhe anhaben, um ihre Hände zu schützen. Mhm. Ich dachte halt immer, ja, die roten, flauschigen Dinger haben die an, damit es dem anderen nicht so wehtut.
Ja. Ich war ja einmal live, ich war ja beim Schachboxen. Ich weiß nicht, ob ihr wisst, dass das eine Sache ist. Es gibt die Schachbox-Weltmeisterschaften. Da muss, ich weiß jetzt nicht genau die Minutenzahlen, aber es wird 3 Minuten geboxt, 5 Minuten Schach gespielt, 3 Minuten
Boxen.
Ah,
doch, das habe ich schon mal gehört. Okay.
Und da war ich hier bei den Weltmeisterschaften noch zu den Zeiten, als ich noch für einen großen Getränkekonzern gearbeitet habe und wir sowas hier organisiert haben. Und das war wahnsinnig faszinierend, weil natürlich in jeder Runde gerade auch so die Gehirntätigkeit abbaut und du, die sich einfach beim Schach nur noch Quatsch machen. Also ich war mit einem Kumpel, der Schach spielen kann und der sagt, als sie angefangen haben, waren die beide super gut. Und zum Schluss haben die nur noch Züge gemacht, als hätte ihnen vor einer halben Stunde schnell jemand Schach erklärt, weil das durch das Adrenalin und die Erschöpfung des Gehirns auch nicht mehr mitkommt. Und deswegen ist halt Schachboxen so eine Sache, wo man sozusagen in beiden Sachen mittelgut sein muss und dann halt schon gewinnen kann, weil man das irgendwie...
Ich finde nur interessant, die Vorstellung, also man stellt sich ja immer vor, welchen Einfluss hat jetzt sozusagen das Boxen aufs Schachspiel? Mhm. Ich finde es nur umgekehrt auch gut zu sagen, welchen Einfluss hat das Schach aufs Boxen. Und zwar, der nimmt mir die Dame weg und dafür kriegt er so aufs Maul.
Genau. Ja, und da waren die halt zum Schluss dann natürlich auch nur so mittelmäßig, weil erstmal sich nicht wahnsinnig viele Leute, die Schach spielen, so überhaupt ins Boxen verirren. Also ich glaube, die Auswahl ist dann
auch. Und umgekehrt wahrscheinlich.
Und umgekehrt. Und weil die nämlich, das wurde dann irgendwie uns auch erklärt, wir haben ja mit den Leuten dann auch danach noch gesessen und gequatscht, dass man beim Boxen über den nächsten Schachzug nachdenkt. Und das lenkt einen halt auch total ab. Aber du kannst es auch nicht machen, weil wenn du wieder am Schachtisch sitzt, geht halt die Uhr sofort los. Das heißt, du musst die Zeit auch nutzen. Und das ist halt so total, und es war eine sehr verwirrende Veranstaltung. So. Aber ich fand es trotzdem auch total gut. Ich mag ja immer so gegensätzliche Sachen, die sich eigentlich so beißen. Und dann wurde schnell der Tisch geräumt, dann haben die sich im Ring gesetzt.
Es gab doch früher den Wettkampf, glaube ich zumindest, also haben wir uns immer gegenseitig erzählt, ich war aber nie da, da gab es so einen Wettlauf, habt ihr davon mal gehört, um den Schlachtensee und zwei treten zusammen an als Team und haben einen Kasten Bier. Und man kann sich entscheiden, ob man erst das komplette Bier trinkt und dann rennt oder mit dem Kasten Bier die Runde rennt und dann kurz vorm Ziel das ganze Bier austrinkt oder ob man unterwegs einfach mal 1, 2 Bier trinkt.
Ah ja, also quasi Kraft oder also besoffen oder schleppen.
Genau, so ein bisschen Taktik auch.
Habe ich auch mal von gehört.
Ja? Ich nie.
Ich glaube, das gibt es an allen möglichen Seen. Ich glaube, ich habe das auch mal als ich in München studiert habe, habe ich das da, glaube ich, auch mal gehört, dass es das da gab.
Ja, was für dich?
Ja, wenn wir den Laufpart weglassen und Bier durch Rosé ersetzen, okay.
Und See durch Wohnzimmer. Ja. Also wir kommen der Sache langsam näher. Also du wärst ein Profi.
Ja, ich wäre ein Profi. Ich finde so Boxmensch ärgere dich nicht gut.
Ja, finde ich auch gut.
Mensch ärgere dich nicht erfordert ja auch so eine Selbstkontrolle, das finde ich irgendwie noch. Beim Schach kann man sich ja noch ärgern.
Ich finde auch so generell diese Spiele gut, die, also dieser Titel, ja, Mensch ärgere dich nicht, finde ich genial. Ja, also weil es auch tatsächlich jedes Mal so ist, dass man sich ärgert. Ja. Und das finde ich so wie, also aber das ist so, ist, im Grunde ist es ja, ich weiß nicht, da gibt es einen Begriff dafür, ne? Flipflop ist doch so ein Begriff, wo das Ding heißt so wie das,
ja,
was es klingt. Macht, wie es klingt.
Ich glaube, das heißt onomatopoetisch.
Ah ja,
stimmt.
Ja, ja. Onomanopoetisch, ja, so lautmalerisch,
genau.
Ja.
Genau, so wie.
Ich habe auch mal gehört, dass diese.
So wie Wow.
Man sagt doch mal Ugg-Boots, aber eigentlich heißt es, glaube ich, Ugg-Boots. Kennst du die, diese Feldschuhe? Ja. Und die heißen Ugg-Boots, weil es sind eigentlich Schuhe, die Surfer getragen haben, also eigentlich für Männer. Ja. Und die sind dann immer so, nachdem sie den ganzen Tag im Meer waren, haben sie sich, weil sie kalte Füße hatten, oben hatten sie ja Neopren an und dann haben sie sich diese Feldschuhe angezogen und da war immer noch ein bisschen Wasser drin und dann sind sie damit gelaufen, hat es immer so und deswegen heißen die Ugg-Boots.
Klingt auch ein bisschen wie ein Techno-Sound.
Ja. Oder kennt ihr den Witz, wo der Mann mit zwei linken Füßen in den Schuhladen kommt und fragt nach Flip-Flips?
Nee, wie geht der denn?
Ja, also kommt ein Mann mit zwei rechten Füßen in den Laden und fragt nach Flop-Flops.
Das ist ja wieder der Moment, wo ich euch allen sagen kann, dass wenn ihr Techno-Musik nachmachen wollt, müsst ihr einfach nur ganz leise und schnell das Wort Tischdecke nacheinander sagen. Weil das funktioniert.
Aber mach mal.
Tischdecke, 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 Tischdecke.
Ja. Ach stimmt, das ist so wie Beatbox mit
Bums die Katze.
Genau. Kennst du das?
Bums die Katze, Bums die Katze, Bums die Katze.
Ich kenn's nur mit Böse Katze. Böse Katze, Böse Katze. Ah. Oder Du bist zu bekifft, gibt's auch.
Kennst Leute, du das? Das ist ein, nee.
Mach mal.
Du bist zu bekifft.
Hört sich doch nach Beatbox
bist
an.
Du bekifft, bist zu bekifft.
Ach so.
Du bist genau. Zu bekifft, du bist zu bekifft.
Stimmt. Flüstern ist immer noch wichtig. Das ist eine wichtige Anweisung.
Ja, Leute,
was ihr heute alle lernt übrigens. Ne? Also ich finde unsere Hörer, also die ganz großen Geschenke könnt ihr einfach.
Meine Lieblingsszene in Rocky 2
ja.
Ist die, wo Apollo beschließt, dass er er sitzt mit seiner Entourage zusammen und denkt so.
Da übrigens ganz kurz, Apollo hat ein Büro
ja.
Als quasi Boxer.
Ja.
Und warum? Er hat ein Büro mit einem Schreibtisch, hinter diesem Schreibtisch sitzt er. Was macht er da den ganzen Tag? Er
ist Unternehmer, Apollo ist Unternehmer.
Ja, wirklich jedes Mal. Und dann hat er den auch, sitzt dann vor sich und ich frage, warum hat er diesen Schreibtisch? Was macht er denn da? Welche, was für eine Art von Schreibtischarbeit ist denn so sein Ding?
Aber das ist doch auch so, dass man sich oft wundert, dass die dicksten Leute Trainingsanzüge tragen.
Das stimmt.
Der unterschreibt bestimmt auch immer mit so einem, der unterschreibt immer mit so einem Boxhandschuhabdruck.
Und deswegen müssen sie immer alle seine Briefe auf A3 drucken, damit die Schrift noch raufpasst.
Und der zerbricht damit immer seinen Schreibtisch, jeden zweiten Tag einen neuen Schreibtisch. Naja, auf jeden Fall gibt es diese Szene in seinem Büro, seine ganze Entourage ist da und dann merkt so, er will schon so ein bisschen so einen Rückkampf mit Rocky haben. Darum geht es ja eigentlich auch die ganze Zeit, als zumindest
weil
in seiner
Storyline. Weil die Leute alle
Storyline.
Behaupten, dass er den ersten Kampf nicht gerechtfertigt genau. Gewonnen
hat. Er hat den zwar wie nennt nach man Punkten. Das, nominell gewonnen. Also die Jury hat ihn zum Sieger gekürt, aber das ganze Volk sagt, Rocky war der eigentliche Gewinner und das kann und will er nicht
das
auf sich sitzen lassen.
Das ganze Volk.
Und er ist stinksauer deswegen und überlegt jetzt so, ob er einen Rückkampf machen soll oder so. Und dann gibt's die ganze Zeit so hin und her und dann fragt er so seine Entourage, na, wer ist der bessere Boxer und so. Und dann sagen die, ja, du bist natürlich der beste Apollo. Und dann sagt ihm irgendwer so, ja, du bist schon der Beste. Also, ja, so. Und er dann so, was bedeutet das? Was bedeutet dieses Jahr? Und er so, nee, du bist wirklich, also du bist natürlich viel stärker als er. Also der Kampf darf halt nicht zu lang dauern und so. Wie meinst du das? Ich kann ihn jederzeit besiegen und so. Er so, nee, ja, klar und so, aber mach's halt mal nicht und so. Und dann sagt der, und dann sieht man, wie Apollo so darüber nachdenkt und so bei ihm so der Gedanke reift, ich muss nochmal gegen Rocky boxen. Und dann kommt diese quasi sein Hauptbetreuer aus seiner Entourage, der auch am Ringen sein Hauptbetreuer ist, so irgendwie sein Manager und so, der geht dann zu ihm und sagt, ich ahne, was in dir vorgeht. Und dann sagt er zweimal zu ihm, hör nicht darauf. Das fand ich so hammergut, ja. Weil dann sagt er natürlich, okay, beraum den Kampf an und so. Ja. Das ist aber so gut, wie der
so,
auf ihn einwirken
möchte ich
will.
Eigentlich auch gerne mal ab und zu dabei, auch wenn ich einfach oder? Nur, wenn ich im Supermarkt bin oder so. Ja.
Hör nicht drauf.
Ja. Ja. Ich weiß, was in dir das vorgeht.
Sieht echt lecker aus.
Nicht aber. Hör nicht darauf.
Ich habe mal vor dem Adlon gestanden, da war alles abgesperrt. Und da kam dann so ein afrikanischer König raus. Ja? Ja. Und am nächsten Tag war das auch so in den Zeitungen. Und da stand drin, und das werde ich nie vergessen, wohnt ihr in der Einflugschneide? Mhm. Ach, das ist hier Tegel. Tegel, ja. Okay.
Beendet auch manchmal unsere Telefonate übrigens. Ganz gut.
Ja? Mal.
Pass auf.
Was habe ich gerade?
Das stand am nächsten Tag in der Zeitung.
Ach so, das stand ja am nächsten Tag in der Zeitung, dass der König einen Angestellten hat, der immer nur neben ihm herläuft und ihm die ganze Zeit Komplimente macht.
Fürs Selbstbewusstsein.
Ja, habe ich gedacht, das macht total Sinn.
Macht es halt wirklich total Sinn. Ja. Wie schnell das meine Stimmung dreht, wenn ich unerwartet von irgendwem was höre, was also ein Kompliment irgendwie, womit ich jetzt gerade nicht gerechnet habe.
Ja, und ich bin früher so ganz oft, also es war so unser Club WMF in Berlin, so, das glaube ich war das zweite WMF, das war direkt am Hackeschen Markt. Und da gab es immer so vier Mädchen, die wir total hot fanden, so und die auch sich so ganz speziell bewegt haben. Die hatten so eine Art zu tanzen und waren auch immer die Ersten auf der Tanzfläche und waren auch immer so bei den DJs und so. Die hießen für uns die WMF-Girls, ja, und die die eine davon, die habe ich dann später mal so 10 Jahre später im Theater kennengelernt als Zuschauerin. Und dann hat die mir erzählt, dass die damals immer sich getroffen haben vorher und sich Komplimente gemacht haben und dann losgegangen sind. Und das ist total schön. Ja.
Total.
Weißt du, man trifft sich so und sagt so, wow, was denn du jetzt an? Das sieht ja super aus. Ja. Und so, überhaupt siehst du halt toll aus. Und die andere so, super, deine Haare liegen halt so gut. Ja. Und dann geht man gestärkt.
Kann man strahlen.
In so einer Stimmung, ja. In so einer, das ist echt total gut.
Das WMF war super, das zweite WMF. Und dann das dritte war, glaube ich, dann an der Oranienburg da hinten, ne? Daneben im Tacheles.
Genau.
Vor der Kalkscheune,
wie genau. Heißt.
Da war auch noch ein
das Ding. Fand ich aber auch gut. Das war das erste mit der Bar, ne? Mit dieser Bar aus dem Palast der Republik, glaube ich.
Genau.
Diese WMF-Lounge.
Ja.
Ja, und dann gab es noch, war es dann das letzte so?
Ich glaube.
Café Moskau da. Das letzte?
Ja, wahrscheinlich.
Das gab es auch noch.
Ja.
Und das erste war, glaube ich, Leipziger Straße da in dem WMF-Gebäude. Daher kommt der Name.
Genau.
Ja. WMF.
Da warst du ja nie, aber du warst immer im Eimer.
Immer. Ich war im Eimer, ja.
Und in welchem Club?
Klassiker. Ja, ich war im WMF, war ich auch ein, zweimal. Aber ich frage mich die ganze Zeit, in welchem.
Aber Eimer war so, da war ich zum Beispiel nie. Ich kenne den Eimer zwar, da hängt auch dieser Eimer an der Tür.
Genau.
Ne? Ja. Techno wahrscheinlich, oder?
Auch, ja.
Ja.
Es war so auch verschiedene Stockwerke und dann waren auch unterschiedliche Sachen manchmal. Und im Iron war ich ganz viel.
Wie hieß denn euer erster Club?
Meiner hieß Neuschwanstein, ich komme ja aus Köln. Und da sind wir immer ins Schwani gegangen. Das war das
Neuschwanstein. Haben Sie sich bestimmt gefreut,
dass das passiert ist. Das war unter so einer Einkaufspassage.
Schwani. Es gibt so, kennt ihr den Filmregisseur Hans-Christian Schmid?
Ja.
Der hat mir immer erzählt, er hatte damals im Freundeskreis einen, der hieß Schwänz. Ja, und der hieß Schwänz, weil er so einen riesigen Schwanz hatte. Und es wurde aber so zu seinem Namen.
Ich habe original in meinem Freundeskreis auch jemanden gehabt, der genau diesen Namen hatte, genau Schwänz. Aus dem Grund.
Ja, vielleicht war es der gleiche. Auf jeden Fall.
Das war früher cool, alles immer so Schwänz und so.
Schwänz. Aber das Verrückte war nur, dass irgendwann seine eigenen Eltern ihn Schwänz genannt haben.
Also sag mal, die wissen es ja, ne?
Ja, eben.
Die also das ist ja, das ist ja, die glaub, eine verlässliche Quelle.
Ich glaube, sie wussten wiederum nicht den Zusammenhang. Ja.
Die Mutter hat ihn wahrscheinlich immer Schwänz Junior genannt.
Ja.
Ich überlege gerade, was mein erster Club hier in Berlin war.
Bei mir war es Pop-In in Steglitz. Da bin ich noch mit einem gefälschten Schülerausweis, habe ich dann als 12 ausgegeben, war aber erst 11.
Ich glaube, bei mir war es das Akut. Kann gut sein. Ich habe, glaube ich, immer Akut angefangen wegzugehen.
Oder war es 16? Wahrscheinlich spinne ich, ne? Mit 12 geht man
nicht
in den Club.
Eigentlich nicht.
Ich glaube, bei mir war es 15 und dann haben wir uns als 16 ausgegeben.
Ich glaube, ich bin auch so mit 15 habe ich angefangen. Ich glaube, Akut, ja.
Oh, das ist aber schon cooler.
Also da habe ich halt so gewohnt einfach.
Okay, und doch, Akut.
Also die erste Disco, in die ich gegangen bin, war das M, beziehungsweise Magma.
In der Disco war ich tatsächlich nie.
Das war in Wesselingen. Ich komme ja aus einer Kleinstadt zwischen Köln und Bonn, Wesselingen. Und da hat plötzlich eine Großraumdisco aufgemacht und alle so, wow, wie krass. Und die haben jeden Sonntag Jugenddisco gemacht. Da durfte man dann bis 19 Uhr bleiben oder so.
Mhm.
Und dann mussten alle, haben ja am Anfang irgendwie so Bändchen oder sowas bekommen. Alle, die unter 18 waren, mussten dann raus. Und da habe ich, glaube ich, einmal fast auf die Fresse bekommen, weil sich natürlich alle kannten in so einer kleinen Stadt. Und dann waren auch alle da, auch die Assis und so. Und dann bin ich ja, glaube ich, nicht mehr hingegangen.
Ja, hier in Berlin konnte man sich gut aus dem Weg gehen.
Ja.
Da hatte man... Ja, nee, ich hatte immer so ein bisschen ältere Freunde, mit denen ich dann so mit bin, mit 14, 15. Dann bin ich quasi immer in einer Gruppe mit rein, da hat dann auch keiner irgendwie gefragt. Ich war halt im Prenzlauer Berg unterwegs, wo ich geboren bin. Alles, was ich zu Fuß erreichen konnte, war quasi...
Gut. Ja. Doch, akut kenne ich aber auch noch. Wo war denn jetzt nochmal? War das da am Montbijou?
Am Weinbergsweg.
Genau. Mhm. Ja. Wie heißt der Park nochmal?
Weinbergsweg.
Der Park?
Mhm. Am Weinberg.
Also. Montbijou ist der an der Oranien.
Genau,
da wo
genau.
Ist. Genau, da wurde
ich. Aber ich meinte den
da. Genau, auch. Das ist irgendwie Invaliden- oder Veteranenstraße. Die eine wird zur anderen. Ich weiß immer nicht, welche wo.
Ach, das ist der, wo der Schweizer ist, ne?
Genau.
Ja. Genau.
Mhm. Und da war ich früher schon immer. Da war früher, ganz früher immer, aber nur so Punk-Zeug. Damit habe ich ja so angefangen. Und später war dann auch mal so ein bisschen Elektronisches da. Ich bin auch mal bei so einem Ein-Mann-Theaterstück da gelandet, weil ich mich im Tag geirrt hatte und Nils weiß.
So Friends-mäßig wie Chandler, wo er dann da alleine bei diesem Ein-Frauen-Stück sitzt. Ich habe eine Vagina.
Das ist ganz alleine vorne in der Mitte. Ja, genau, so ungefähr hat sich das angefühlt. Nee, da waren schon mehr Leute, das ist ja genau da. Da war ja im ganzen Haus auch irgendwie immer irgendwie Kunst und Theater und alles mögliche, Café und unten war dann immer Club und Schwitzen und
so. Ist das so. Da, wo dieses besetzte Haus da ist?
Ja.
Das,
wo auch das Kino quasi drin ist. Quasi so ein bisschen versetzt auch rein so.
Da ist auch so ein Kino drin, ne?
Mhm. Naja, okay. Das sieht doch irgendwie alles noch, ich meine, da hat sich viel verändert, aber das hat auch noch so ein bisschen diesen Charme, oder? Mhm. Ja. Wie hieß nochmal der Laden davor, wo man immer vor der Tür Bier getrunken hat?
In der davor im Sinne von in der Straße
da. Ja.
Ist da nicht die Magnetbar davor?
Genau, aber die hatte irgendwie einen anderen Namen.
Weiß ich nicht mehr.
Oh Gott, das fällt mir nicht mehr ein. Da hat man immer Fichte Kränzi, so heißt auch das Bier, ne? Das trinken wir übrigens auch bei 25
km/h. Fichte Kränzi.
Heißt es so? Nein, Fichte Kränzi. Nein, Tannenzäpfel, ich erzähle auch einen Scheiß. Fichte Kränzi ist ein Lokal in Frankfurt. Vergiss, aber dass mir jetzt nicht einfällt, wie dieser Laden da hieß.
Aber ihr trinkt ja auch Pilsator in 25 km/h. Auf dem Campingplatz,
ja?
Wenn ihr Tischtennis spielt, trinkt ihr das gute
Pilsator. Heißt rückwärts roter Slip übrigens, falls das mal.
Nee, wirklich?
Ja.
Ist ja verrückt. Das kann doch kein Zufall sein.
Das fanden wir als Jugendliche, das ist der einzige Grund, warum wir ab und zu Pilsator kaufen, weil wir das wahnsinnig lustig
finden. Ja, finde ich auch gut. Roter Slip. Es gibt doch auch diese Stelle in 25 km/h, wo die Franka Potente so fließend rückwärts spricht. Finde ich auch ganz süß.
Habe ich auch gerade dran gedacht.
Die ist auch echt toll. Also ich weiß nicht, ob ihr die mal kennengelernt habt, aber... Nee. Da war ich echt geflasht, was das für eine irre Frau ist.
Ja.
So, weil die, ich kenne die natürlich ewig aus Lola Rent, ja. Und dann ist die ja irgendwann so ein bisschen von der Bildfläche verschwunden oder nach Amerika gegangen. Da hat die dann Blow mit Johnny Depp gedreht.
Und Born und so.
Ja. Mhm. Ja. Die ist so toll. Also wirklich war ich verknallt. So. Also die ist auch so gut mit sich und ihrem Körper und allem und so eine Selbst und einfach so ein Spaß auch an den anderen und super entertaining und von dem, was sie so zu erzählen hat, aber so bodenständig, also eine super Frau ist das.
Cool. Die hat auch eine
hast
wahnsinnig...
Hast du nicht kennengelernt? Du hast auch alle kennengelernt, die in den 90ern hier irgendwie mal irgendwo aufgetaucht
eine
sind.
Eine wahnsinnig lustige Sexszene in 25 km/h mit Bjarne zusammen.
Stimmt, das hast du mir auch von erzählt.
Stimmt, hab ich doch erzählt.
Ja. Ja.
Stimmt. Jetzt kam sehr begeistert aus dem Film wieder.
Ja, der ist auch echt super geworden. Also, ich meine, je länger ich jetzt so in dem Beruf bin, desto mehr merkt man, dass man da ja dann doch relativ selten mit der Wahrheit konfrontiert wird. Also ich habe zum Beispiel noch nie erlebt, dass jemand sagt, Muster sind ja so die ersten Sachen, die dann so jemand, ne, ich weiß, für alle, die es nicht wissen, also dann gibt es dieses Filmmaterial, dann wird es entwickelt sozusagen oder die Festplatte wird irgendwie und dann wird die nochmal rumgeschickt und dann guckt man sich so die ersten Sachen an. Mhm. Ja? Mhm. Und dann kommen immer die Produzenten und sagen, du, ich habe die Muster gesehen. Also das ist super. Ja. Und ich warte einfach auf den Tag, dass endlich mal ein Produzent kommt und sagt, du, die ersten Muster, das kann man sich eigentlich nicht angucken.
Alles normal
ja. Das ist noch nie passiert. So, aber bei dem Film war es wirklich so.
Setz dich mal.
Da war, ja, jeder einzelne Drehtag mit Bjarne, wir sind immer, wir hatten da so einen ganz tollen Fahrer, Volker. Und wir haben immer bei Volker im Auto gesessen und haben wieder gesagt, was für ein geiler Drehtag das wieder war.
Cool.
Ja, jeder Tag.
Ja.
Und dann ist natürlich immer die große Angst, dass man am Ende den Film sieht und merkt, so scheiße.
Das transportiert sich
nicht. Ja, von der Stimmung ist irgendwie nichts eingefangen worden, aber ich war sehr glücklich, als ich den gesehen habe. Also ja, ich finde, der ist wirklich echt toll geworden. Also er macht so einen Spaß und auch natürlich durch diese Konzeption Road-Movie hat man natürlich die Möglichkeit, einfach so episodisch zu arbeiten. Weißt du, du hast dann, hängst dann einfach so Episoden hin und musst nicht immer erzählen, wie kommen die jetzt dahin. Ist einfach klar, die wollen von A nach B und auf dem Weg treffen sie Leute. Und dadurch hast du auch diese ganzen, die Möglichkeit, die ganzen Schauspieler da aufzutauchen zu lassen. Und wer dann da alles kommt, dann kommt ja dann so Jella Hase, Wotan Wilke Möhring, Franka Potenta, Alexandra Maria Lara, Sandra Hüller, ja, das finde ich schon irre, wer ihm da alles so auf der Reise begegnet.
Ist eigentlich echt eine coole, wenn man quasi das echt so erzählt, dass ihr auf einer Reise seid und dann alle immer nur kurz da sein müssen sozusagen. Das ist echt eigentlich ganz...
Ja, das fühlt sich dann auch manchmal an wie so ein Gangbang, ja, dass man so, also die einen sind immer da und die anderen kommen mal dazu, fingen einen so richtig durch und dann fahren die wieder weg. Ja, so.
Aber die Sexszenen, die du mir erzählt hast, fand ich sehr nachdrücklich. Inspiration.
Das hat man ja auch, ich finde, es gab so Szenen, es gibt ja dann immer wieder so Szenen, so Montagesequenzen, ist ja auch übrigens das, wofür Rocky am allerberühmtesten ist, die große Trainingssequenz, auf die wir in jedem Rocky-Film warten, dass er endlich den Motor anwirft und
trainiert. Es gab aber vorher auch noch die große Arbeit-Langeweile-Sequenz, die es ja auch in vielen Filmen gibt, dieses Darstellen, dass es immer das Gleiche ist, wo man dann einfach, ja, wir haben es jetzt verstanden, okay.
Übrigens habe ich schon immer mal, was mir wieder aufgefallen ist, was ich bei allen Rocky-Filmen denke, ist, ich will auch mal an so ein Punching Ball. Sieht immer so geil aus, wenn die so, wenn die Hände so drehen dagegen.
Aber es scheint irgendwie kompliziert zu sein.
Scheint irgendwie kompliziert zu sein, ne?
Weil aber es ist immer so eine Sache, wenn einer das dann kann und ich mir immer denke.
Ne, das haben wir auch schon immer gewundert.
Ich glaube auch, das ist ähnlich wie Springseilspringen. Hm. Wenn man das nicht geübt hat.
Dann kann man das nicht.
Nee.
Dann geht der immer so durcheinander und dann trifft man den immer nicht oder so.
Aber ich finde auch so, das ist ja auch so ein allgemeiner Platz, aber diese Dramaturgie von den Kämpfen, ne, das ist auch, finde ich, was es an Potenzial bietet, lange nicht ausgereizt. Also ist ja immer so, fängt gut an, man denkt so, oh Gott, das kann er nicht mehr schaffen. Ja. Und dann
in der letzten Runde.
Ja,
aber das ist das, doch geil. Das ist doch geil, dass Kämpfe so eine Dramaturgie.
Aber ich fände es auch interessant, wenn man da irgendwie mal guckt, was da noch drin ist. Ja, also keine Ahnung, fällt mir jetzt auch nichts so ein, aber zum Beispiel fängt total scheiße an und kämpft bis zum Ende total scheiße und verliert.
Das war ja eigentlich die interessante Wendung im ersten Teil, dass er verloren hat.
Dass er nicht gewonnen hat.
Dass er sich quasi, wir hatten die Trainingsmontage, wir hatten diese ganzen emotionalen Auf und Ab und die Frau und nicht und rechts und links und am Ende hat er den Kampf verloren. Ja. Das war eigentlich ganz gut.
Ja, oder sowas völlig Unvorhergesehenes passiert, wäre auch interessant.
Stromausfall,
alles. Ja, oder Selbstmordattentat oder so.
Oder einer verliert so einen Handschuh.
Ja. Ich glaube tatsächlich, alles außer den Kampf zu Ende tragen wäre relativ überraschend.
Aber ich muss da immer dran denken, gerade bei den Rocky-Filmen, wenn dann so die Kämpfe kommen und ich freue mich immer schon so richtig drauf und ich finde die immer, ich weiß ja auch, wie sie ausgehen, ich habe es ja auch schon tausendmal gesehen und ich finde sie immer noch wahnsinnig spannend, ich fieber immer noch total mit, ich denke mir noch so, oh, und wenn ich das so sehe.
Das war so, übrigens, ich habe vorhin nur dich beobachtet dabei, weil es so lustig war, weil Nils komplettes Gesicht hat den ganzen Kampf mitgemacht. Das ist wirklich...
Ich bin immer noch total angespannt und so.
Mit Tränchen am Ende.
Weil ich finde, dass Kämpfe, die haben so einen Kampf per se und da ist auch eigentlich sogar egal, wie der ausgeht oder wie der Verlauf des Kampfs ist, hat einfach immer eine geniale Dramaturgie, weil der halt immer einen Anfang und ein Ende hat. Also ich habe ja in München studiert an der Filmhochschule und ich hatte bei Michael Gutmann unter anderem Drehbuchunterricht und das war mein absoluter Lieblingsdozent, weil ich das geil finde, wie der das kapiert hat und wie der das erzählt und so. Und der hat gesagt, die beste Dramaturgie, die es gibt, hat ein Fußballspiel, weil ein Fußballspiel immer 90 Minuten dauert. Und weil es immer diese Spannungskurve hat, jedes Fußballspiel hat immer so eine Spannungskurve, wo man immer glaubt, dass sich noch irgendwas drehen kann und so. Und einen ganzen Tag lang hat er uns erklärt, warum er findet, dass Fußballspiele die perfekte Filmdramaturgie
haben. Ja, interessant. Also es gibt einen ganz tollen Kunstfilm, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, wo die Kamera die ganze Zeit nur auf Zinedine Zidane gerichtet ist. Kennt ihr den?
Nee.
Das ist ein irrer Film, kann ich echt empfehlen. Also ich habe den mal durch Zufall in Frankreich im Fernsehen gesehen. Ich war im Hotel und habe den Fernseher angemacht und dann dachte ich, da läuft Fußball. Und dann habe ich aber gemerkt, die Kamera bleibt bei ihm. Ja. Und das ist halt, das Konzept ist, dass über 90 Minuten nur er verfolgt wird. Ja. Und dann haben die auch den Ton den haben die manipuliert. Also du hörst keine Zuschauer. Ja? Und teilweise herrscht dann absolute Stille. Und das Verblüffende ist, ich meine, es war wirklich ein Genie, ja, dass du siehst, wie sagt man das, wie Effekt, nee, wie sagt man, Also wie unaufwendig der eigentlich spielt. Ja? Ja. Es ist kein Spieler, der sich die ganze Zeit bewegt und anbietet, sondern der steht ganz viel rum. Ja? Und das teilweise merkst du nicht mal, dass der da auf dem Platz steht, weil er einfach nur steht und guckt. Und wenn er dann aber wieder, dann fängt er so langsam an zu traben, ja, und dann gerät er wieder in Bewegung und dann macht er irgendeine geniale Aktion beim Ball, spielt ab und stellt sich wieder hin.
Ja. Stimmt, man hat ja immer den Fokus sonst auf den Ball, ne? Ja, ja. Und den jeweiligen Spieler, der da gerade in der Nähe ist.
Ja. Ihr müsst den mal angucken. Ich war auch neulich, ich weiß nicht, wart ihr schon mal im Fußballstadion?
Ja. Du warst letztens.
Ich war zuletzt ja. hier beim DFB-Pokalfinale.
Stimmt.
Ah, da war ich auch. Hier Frankfurt-Bayern.
Ja, mega gutes Spiel.
Da war ich auch, ja, mega. Das war Hammer. Fand ich auch. Ja, und da sind mir so ein paar Sachen aufgefallen. Ich meine, ich habe früher auch gekickt und so, aber so ein Stadion ist natürlich schon nochmal was anderes. Ja, ja. Und zum Beispiel hatte ich das Gefühl, der Platz ist gar nicht so groß.
Ja. Stimmt, das hast du auch gesagt.
Ja, das ist interessant. Ja, also man sagt ja auch, die Kamera adds 3 Kilo. Ja? Ja. Also dass man immer so ein bisschen dicker auf der Kamera aussieht. Und das ist ja auch, ich war ja vor 2 Tagen bei Lanz und da habe ich auch wieder gedacht, so, hä, das Studio ist ja viel kleiner, als ich gedacht habe. Und beim Fußballplatz ging mir das auch so. Und dann dachte ich auch, diese 11 Leute auf dem Platz, ja, dadurch, dass die Kamera immer da ist, wo die Leute sind, ich finde, die 11 Leute wirken plötzlich, das Feld wirkt gar nicht so groß. Also, das Feld wirkt gar nicht so bevölkert, so. Also, das immer die Hälfte des Feldes ist immer komplett frei. Ja. Und die sind alle auf der einen Seite, ja. Und das fand ich, aber ein super Spiel war das. Ja, ich bin auch tatsächlich als Bayern-Fan hingegangen.
Ah ja. Und als Frankfurt-Fan raus.
Ja, so war es. Also ich meine, eigentlich bin ich überhaupt kein Fan. Ich interessiere mich auch nicht für Fußball und auch nicht für Bundesliga. Ja. Es war nur so, als Berliner geht mir das irgendwie auf die Nerven, dass man so aufwächst, dass man Bayern scheiße finden muss. Ja, oder als Deutscher generell. Ja, man muss einfach, die gut sind, die Geld haben, die muss man scheiße finden. Ja. Und erzähl mal einem Spanier, dass Barcelona oder Real Madrid scheiße sind, ja. Und deswegen dachte ich so, nee, ich gehe jetzt dahin und finde Bayern toll, ja. Und dann ging es schon so los, wir wollten so einen Fanschal und ein Freund von mir, der war dabei, der meinte, es gäbe auch so Freundschaftsschals, die so halb-halb sind. Ja. Und dann sind wir zu den Bayern gegangen und haben gefragt, sag mal, habt ihr so Schals? Hä, nee. Ja, und dann sind wir zu den Frankfurt-Leuten, die hatten natürlich so einen Schal. Ja, ja. Ja, dann habe ich mir so einen Schal gekauft, halb Bayern, halb Frankfurt. Und wir haben so in der Bayern-Kurve gesessen. Und ich habe mir das immer so vorgestellt, dass sie so wahnsinnig Stimmung machen und dass das auch das ist, was die meisten Leute so an Bayern fasziniert. Mhm. Ja. Aber ich fand die derartig bräsig, wie die da saßen, so mit ihren Fahnen und so. Und auf der anderen Seite waren die Frankfurt-Leute. Und die sind total ausgeflippt. Ja. Und dann sind wir in der Halbzeit rumgelaufen und haben gesehen, die haben dann so Plakate aufgehangen, wo drauf stand, ja Leute, unter jedem Sitz ist ein Fähnchen und Konfetti, aber das Konfetti bitte auf Kommando werfen. So eine
Bedienungsanleitung.
Ja, es war aber total süß organisiert. Ja. Und dass es dann so belohnt wurde, ich meine, dieses letzte Tor, das war doch genial, absolut, wie er dann sozusagen aufs leere Tor zuläuft und in die Fankurve rein und dann diese Fans so über die Absperrung schwappen ins Stadion rein. Das war echt genial.
Ich fand's auch wahnsinnig gut. Also ich war irgendwie mein bester Freund, der hat uns irgendwie Tickets besorgt und uns quasi über die Telekom eingeladen, die ja Bayern-Sponsor sind und deswegen haben alle, die ins Stadion gefahren wurden, weil wir sind hier von der Hauptstadtrepräsentanz losgefahren und alle, die hingefahren wurden, haben am Eingang des Busses einen Bayern-Schal bekommen. Und ich habe aber schon.
Du hattest doch schon einen, ne?
Ich habe den dann mitgenommen, weil ein Freund von mir Bayern-Fan ist, habe ich so für ihn mitgenommen. Aber ich hatte sofort so einen Softspot für Frankfurt. Und zwar, ich hatte das sowieso schon so grundsätzlich, aber dann erst recht, als ich gesehen habe, dass der offizielle Frankfurt-Song von Tankard ist. Das fand ich so geil. Das ist so eine Metal-Band aus meiner Jugend, die alle cool fanden, weil die immer nur Metal-Songs über Bier gemacht haben. Die Idee von Tankard, die Platten heißt irgendwie Space Beer und so. Und dann habe ich gedacht, was, die singen die offizielle Vereinshymne? Da war ich sofort, da hatten sie mich. Und dann habe ich mir auch sofort einen Frankfurt-Schal geholt und stand dann da in dieser Bayern gerade und habe aber auch gedacht, so, die machen ja gar keine Stimmung, die sind so satt. Also es hat natürlich diese Bayern-Klischees, die man hat, auch so total bestätigt.
Dass sie das so gewöhnt sind zu gewinnen?
Dass das so Nobel-Fans sind, genau. Die machen so ein bisschen, aber jetzt auch nicht zu viel. Und
ja,
so.
Die Stimmung, die schlug ja sogar auf die Frankfurter Fans über. Also nach dem 1-0 für Frankfurt sind wir rüber, wie gesagt, in die Frankfurt-Kurve und dann haben auch die Frankfurter gesagt, na, 1-0, das reicht nicht für die Bayern und so. Ja, und dann haben auch direkt in der Beginn der zweiten Halbzeit haben die ja auch den Ausgleichstreffer und dann war so klar, okay, am Ende gewinnen sowieso wieder die Bayern.
Na, genau.
Und dann kam das 2-1 und das war ja noch, kannst du dich erinnern, das war so genial, weil man hat sich so gefreut, ja, Und dann gab es doch den Videobeweis. Das war der
Videobeweis, genau.
Und dann wurde um mich rum total geflucht und so, ja. Wie kann das sein? Und dann kam der Videobeweis wieder. Und dann hat man sich doppelt gefreut. Ja, ja, dann wurde das Tor gegeben.
Ja, das war echt, also das war wirklich ein unglaublich gutes Erlebnis. Ja, tolles Spiel. Das kann diese Begeisterung, ich finde es ja so interessant, ich bin auch kein riesen Fußballfan. Ich bin FC-Fan, aber mich interessiert nur das Ergebnis. Ich gucke am Wochenende, wie sie gespielt haben und dann freue ich mich 20 Sekunden oder ärgere mich 20 Sekunden und das ist so mein Fußball-Engagement, was Bundesliga betrifft. Aber ich finde das immer so jeck, weil manchmal gucke ich mir dann schon mal ein Spiel im Fernsehen an, auch so bei WM.
Wie du und sofort so. Kölsch sprichst, wenn du über FC sprichst.
und dann manchmal auch so, manchmal so ein Bundesligaspiel in der Kneipe oder so. Wenn man im Stadion steht und so ein Spiel guckt, ist das ein 100% anderes Erlebnis. Das ist ein anderes Spiel. Man nimmt das so anders wahr. Also man ist einem gar nicht so bewusst, wie krass man das häppchenweise serviert bekommt, wenn man das im Fernsehen sieht.
Ja.
Wie viele Details man sieht, von denen man im Stadion überhaupt gar nichts mitkriegt. Das finde ich, also schon alleine, dass so ein Sprecher fehlt, der dir die ganze Zeit erklärt, wer da gerade läuft und wer da gerade irgendwie das Bein gebrochen hat oder wer sich, du hast ja immer einen Kommentator und den könnten hast du im Stadion nicht. Könnten sie doch
eigentlich im Stadion auch so, für die, die es interessiert, so Audio-Guides am Anfang, dass man sich so ein Ding ins Ohr macht
und ja, dann stimmt.
Die, die das wollen, kriegen halt diesen Sound.
Ja, ja, oder dass so neben dem Feld ist ja dann so ein, nochmal so eine Rasenfläche, wo die sich die ganze Zeit warm laufen. Also die sitzen ja tatsächlich nicht auf der Bank und dann sagt einer, los, Trainingsanzug aus, du musst jetzt spielen, sondern die laufen sich die ganze Zeit warm, um potenziell einsatzbereit zu sein und gucken von da aus dann, während sie sich warm machen, das Spiel an. Ich habe, wie gesagt, früher Fußball gespielt, FC Sternmarienfelde und wir waren so, vor dem Mauerfall waren wir ziemlich erfolgreich, weil wir haben einfach alle geschlagen, so, ja. Und da gab es auch keine Ligen, sondern man hat einfach alle gegen alle gespielt. Ja. Und da haben wir auch gegen Blau-Weiß gewonnen und Hertha und so. Und wir hatten so einen abgeranzten Schotterplatz in Berlin-Marienfelde und keiner hatte auch so richtig Bock bei uns zu spielen, weil da war nicht mal ein Netz im Tor und selbst wenn man ein Tor geschossen hat, musste man den Ball holen. Und da merkst du schon immer, die Jungs von Blau-Weiß und Hertha, die hatten gar keine, und haben aber immer verloren. Wir sind dann wirklich immer ungeschlagen Berliner Meister geworden. Und dann haben wir einmal zur Belohnung, durften wir dann gegen die nächstälteren von Blau-Weiß im Olympiastadion spielen. Und es war ein Spiel, ein Pokalspiel, Blau-Weiß gegen Bayern München. Und wir haben übers halbe Feld gespielt, weil wir noch so klein waren. Und dann füllte sich das Stadion. Und wir haben dann dafür 40.000 Leute Fußball gespielt. Okay. Ja. Und wir haben 1-0 geführt.
Ja.
Und Blau-Weiß hat 8-1 gewonnen. Ja. Und das war so, ich werde es nie vergessen. Auch diese, das krass. Ist ohrenbetäubend. Wenn du da im Stadion bist, ist natürlich das, was die auch so kickt. Ja.
Mhm.
Wenn die da, und die haben sich so feiern lassen, die waren so kleine Jungs. Ja.
Ja.
Und sind dann jedes Mal, wenn die ein Tor gemacht haben bei 8 Toren, sind sie jedes Mal vor die Fankurve gelaufen, haben sich da hingestellt. So. Und die fanden es natürlich super lustig, weil sie gesehen haben, da spielen wir 12-jährige Fußball, die jetzt so richtig anzufeuern. Ja, das war wirklich, vielleicht bin ich deswegen, vielleicht war es so traumatisch, dass ich nie wieder ins Stadion gegangen bin.
Ja, vielleicht. Da muss ich mal dran denken, einer meiner großen Träume, die ich mir unbedingt noch erfüllen will, ist einmal beim Rosenmontagszug in Köln mitzulaufen. Ich liebe Karneval über alles.
Das ist jetzt wichtigster Feiertag für alle Hörer auch.
Ja, da bin ich auch so mit aufgewachsen.
Das ist die Woche, die immer geblockt ist jedes Jahr.
Ich habe das als Kind schon geliebt, ich liebe das als Erwachsener immer noch. Für mich ist das unfassbar toll. Und den Rosenmontagszug seit jeher, weil ich bin ja jetzt in keinem Karnevalsverein oder so, aber ich einmal diesen ganzen Rosenmontagszug mitlaufen und so Kamelle werfen. Ne? Das
hast du noch nie gemacht?
Nee, das habe ich noch nie gemacht. Ist seit jeher mein riesengroßer Traum. Ja,
das kann ich verstehen.
Und mein Bruder, der hat einen Sohn, der ist in Köln dann zur Schule gegangen. Und es gibt am Samstag vorm Rosenmontag immer die Schul- und Fädelszüch, heißt das, wo dann so die Schulen so Gruppen haben, die dann den Weg, den großen Weg einmal laufen dürfen vom Rosenmontagszug. Und da aber dann so selbstgebastelte Kostüme, so die Klassen und so. Ne? Und da ist er einmal mitgelaufen mit seinem Sohn. Und der hat mir erzählt, das muss so krass gewesen sein, weil du läufst dann da über die Straße. Die Straßen sind links und rechts bevölkert von Unmengen von Leuten und alle brüllen nur Kamelle. Die ganze Zeit brüllen die Leute dich an und wollen Bonbons haben. Die ganze Zeit stehen links und rechts von den Leuten, Kamelle, Kamelle!
Als wäre das auch das Geilste. Und das sind ja dann auch mal so eine Bonbons, die ja eh eigentlich niemand so...
Na, da gibt es schon auch immer ein paar ganz gute Sachen dabei.
Es gab ja auch mal so einen kläglichen Versuch in Berlin, so Karneval einzuführen. Und wir haben da unmittelbar beim Kudamm gewohnt und wollten dann auch mit unserer Tochter hingehen und haben uns ewig verkleidet und ich weiß noch, meine Tochter wollte dann nochmal ihr Kostüm wechseln und so, dann habe ich ihr es gekriegt Und so, und irgendwann, als wir dann fertig waren, wir waren dann echt geil aus, es gibt noch Fotos davon, sind wir zum Kudamm gelaufen, es war schon vorbei. Ja? Und dann standen wir da so in unserem Kostüm. Und ja, wir haben stundenlang noch Fotos gemacht, weil wir uns so toll fanden, aber an dem Umzug haben wir nicht teilgenommen. Und es war auch.
Es ist schon dunkel draußen, einer fegt noch.
So war es, ja. Meine Tochter war auch total enttäuscht, natürlich. Aber man durfte damals auch nur so laut machen. Es war irgendwie die Anweisung, wie die Dezibel, die durfte die Dezibelzahl, das war aber kein Witz, eines Staubsaugers nicht überschreiten, so, damit man die anderen nicht stört.
Ja, ich habe mal, als ich mit meiner Tochter, als ich das erste Mal mitgenommen habe, die ist ja auch hier in Berlin aufgewachsen, groß geworden und so, als ich das erste Mal mit nach Köln zum Karneval genommen habe, da war sie, glaube ich, 6 oder 7. Und dann habe ich ihr vorher immer davon erzählt, wie das läuft, so der Zug und so. Und dann kommen die und dann werden Bonbons geworfen, dann muss man Kamelle rufen und so. Und dann sind wir erstmal zum kleinen Zug, weil ja außerhalb des Rosenmontagszug in den Vierteln in Köln überall so kleine Züge unterwegs sind. Und dann waren wir in Bickendorf, weil da meine Freunde gewohnt haben, weil wir da gepennt haben, beim Zug. Und dann stehen wir da. Und dann war sie auch kostümiert und hatte auch einen Beutel dabei und so. Und dann kam der erste Wagen und habe ich gesagt, so, und jetzt musst du rufen, Kamelle, und dann werfen die dir Bonbons zu. Und ich, ja, ich traue mich nicht, Papa, mach du mal und so. Ne? Und dann kam der erste Wagen und ich kenne das ja und ich habe mich sowieso gefreut und dann rufe ich so, Kamelle! Und die dann direkt so, boom, so super viel geworfen. Und meine Tochter guckt mich an mit den größten Augen aller Zeiten und sagt, Papa, die werfen wirklich mit Süßigkeiten. Und ich so, ja, hab ich dir doch gesagt. Und die so, Kamelle! War dann so nicht mehr zu halten, weil das einfach mindblowing war für die. Das war einfach nicht zu fassen, dass da Süßigkeiten geworfen werden. Dass sie einfach
Süßigkeiten kriegen. Geil. Ach,
ja, das ist schön. Ein tolles Fest. Auf jeden Fall, ja. was ich noch sagen wollte, wegen 25 km/h, um dann nochmal zum Ende kurz drauf zu kommen. Wir haben ja auch gerade eben über Montagesequenzen geredet, da gibt's ja auch so eine, da sind ja mehrere Montagesequenzen und ich mag das immer, das sieht man meines Erachtens auch vor allem bei diesem Ping-Pong-Spiel im alten Haus, im alten Elternhaus, dass da einfach, da wurde einfach die Kamera drauf gehalten und gesagt, so jetzt macht ihr mal, ja, habt ihr mal Spaß.
Die ist ja echt schön geworden, diese Montagesequenz, da war ich auch total glücklich mit dieser ersten Tisch, wenn diese Jungs sich so erinnern, wie sie Tischtennis gespielt haben und so, das erste Mal nach 30 Jahren wieder an der Platte zusammenstehen.
Ja. Also, wann kommt der Film eigentlich?
Im Oktober, ne? Weißt du das genaue Datum? Sonst schreiben wir das
nochmal. Nee, 1. Ja. November.
1. November.
Ah ja.
Okay, alles klar.
1. November. Da läuft ja auch Close to Me von The Cure.
Ja.
Und ich meine, wer weiß das schon, aber diese Musiken für Filme zu kaufen, ist ja irrsinnig teuer. Ja. Ja, die haben sich da auch hoch verschuldet. Klingt jetzt so, aber es war so, dass sie da weit über dem Budget waren, einfach weil sie bestimmte Lieder unbedingt haben wollten und die Künstler so teuer sind. Ja. Also ich weiß zum Beispiel damals, bei Alle anderen wollte Maren Ade Kate Bush 80.000 Euro. Kostet dann, dieses Stück einzuspielen. Ja.
Wir hatten es letztens auch für einen Podcast. Wir haben auch versucht, einen Song zu kriegen und haben dann auch sagen müssen, oh, okay.
Ah, ja? Aber ich kannte das noch von der HFF. Da war ein Student in einem älteren Semester, den Kurzfilm gemacht hatte. Und er hatte den ganzen Film auf einem Bob Dylan-Lied basiert. Und dann haben wir alle gesagt, Alter, also schön, aber wirst du halt niemals irgendwo zeigen können. Und dann hat der wirklich so einen ganz langen, ausführlichen Brief an Bob Dylan geschrieben und ihm erklärt, warum es dieser Song sein muss und warum er in diesem Film sein muss und warum er diesen Film auf diesen Song basiert hat. Und der hat dann die Rechte ausnahmsweise dafür bekommen.
Ah, ja?
Ach, krass.
Wir hatten mal eine Situation, im Theater kannst du ja auch einfach alles nehmen, es wird dann über die GEMA abgerechnet. Ja. Mhm. Und wir sind aber mit dem Stück nach New York gefahren und ich hatte damals die Musik gemacht für Nora. Und es war halt einfach so, also ich hatte ausgesucht, die Musik. Und da musste wirklich jeder einzelne Künstler angefragt werden. Ja? Und ich hatte dann so Sachen von Plaid und aber auch Nerd ist ewig her, also so hier Neptunes. Und dann weiß ich noch, alles ist irgendwie erlaubt worden, außer Eurythmics. Da hatten wir so ein, das war das letzte Stück, wie heißt es nochmal?
Sweet
Don't,
Dreams.
Nee, Don't Tell Me Why oder so. Ja. Das war aber so eine Akustikversion, die im Hotelzimmer eingespielt haben. Und dann haben die gesagt so, nee, das wollen wir nicht. Ja. Also vor dem man es eigentlich am wenigsten erwartet hätte. Und dann weiß ich noch, dann waren wir da in New York und dann habe ich dem Thomas Ostermeier, dem Regisseur, so Alternativen vorgeschlagen. Und irgendwie fanden wir alles blöd. Am Ende haben wir einfach Eurythmics gespielt und keiner hat sich beschwert. Und dann war es aber so, dann kamen wir in Berlin an und dann haben wir tatsächlich eine E-Mail bekommen von Vincent Gallo. Den hatte ich auch eingebaut, so von dieser When-Platte auf Warp. Und er meinte, ja, was uns einfällt, hier seine Musik. Er hätte das in der New York Times gelesen, dass da sein Stück eingespielt wird. Und dann haben wir geantwortet, ja, wir haben aber die Rechte von Warp und so. Ja. Und dann war es okay. Aber ich habe immer noch diese Mail von, also persönliche Mail von Vincent Gallo zu
Hause. Krass, dass das, aber da ist mal eine gute Möglichkeit rauszufinden, wer kriegt das eigentlich alles mit, wenn man es dann einfach mal macht. So, ne?
Auf jeden Fall, das stimmt tatsächlich, 25 km/h hat einen tollen Soundtrack, sehr erlesen. Stimmt,
darauf achtest du auch immer
sehr. Ja, sehr handgepickt irgendwie. Zwei Cure-Songs sogar, Close to Me und Boys Don't Cry. Und Love is a Shield hört ihr, glaube ich, am Anfang, als ihr Ping-Pong spielt. Ja. Und so. Ganz viele tolle Originalsongs. Das hat mir auch sehr gut gefallen. Also das ist wirklich ein Film, der wahnsinnig viel Spaß macht. Den sollte man echt unbedingt gucken gehen. So,
Ich werde ihn mir dann mit den regulären Menschen ansehen.
Mach das. Ab 1. November.
Ja, manchmal schaffe ich das immer nicht, aber ich nehme das auch jedes Mal vor und bei 25 km will ich das unbedingt machen, dass ich einfach mal so in eine ganz...
ins Kino.
Ja, aber dann mit so einem Mantel, mit so einem hochgeschlagenen Kragen.
Ja, und so mit so einer riesen übertriebenen Sonnenbrille. Als würdest du vielleicht jetzt auch noch einen Fall lösen.
Stimmt, es gibt manchmal so Prominente, die so offensichtlich getarnte Prominente sind, dass sie ja
und dann noch
eigentlich
mal
auch so ungetarnt rumlaufen Popcorn können.
So vorbei.
Wobei ich mal gesehen habe, so ein Bild, ich glaube in der Gala oder so, dass Udo Lindenberg, wenn er unerkannt auf die Straße geht, sich so eine graue Lockenperücke aufsetzt und so als Oma rausgeht.
Oder er nimmt einfach den Hut ab, ich wüsste gar nicht, wer hier. Ja, also heute haben ja die Hörer alles bekommen. Zwei Filme, Fußball,
zum Preis von
alles.
Na.
Ja, also, das war was ganz Neues. Tausend Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast. Und
ja,
hier
danke.
Warst bei uns.
Ich meine, wissen
uns
die Leute, dass es bei euch zu Hause aufgenommen wird?
Ja.
Ja. Ist das, schön hier bei euch.
Das ist quasi eine Sache, unser Wohnzimmerstudio.
Ja, nee, ist gut, gefällt mir.
Wir versuchen immer einfach aus unserem Leben so viel Gemütlichkeit wie möglich raus zu erzwingen.
Ja, vielen Dank, dass du da warst, lieber Lars.
Ja, danke für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Und wie gesagt, viel Erfolg mit 25 km/h und natürlich den vielen anderen Dingen, die du machst und an denen du beteiligt bist. Und erfreue uns bitte noch sehr lange mit all diesen tollen Sachen, die du tust.
Ja, mache ich.
Und du bitte auch, Maria. Erfreue du mich vor allem bitte noch ganz lange.
Also ich bleibe ja dann wieder zum Putzen zu Hause. Dann einfach bis nächste Woche.
Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das auf Twitter unter @wimaf war weg.
Weil Wimaf schon weg war.
Genau. Und per E-Mail.
wimaf@pulates.de.
Wunderbar.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.
Macht's gut. Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?